In unserem fortlaufenden Studium von dem Buch Daniel kommen wir heute zur zweiten Hälfte des Kapitels 7. Ich fasse kurz zusammen. Kapitel 7 beinhaltet einen Traum von Daniel, den er im ersten Jahr Belsazars, also um 549 vor Christus, bekommen hatte. Dieser Traum rekapituliert noch einmal das, was Jahre zuvor Nebukadnezar in Daniel 2 schon gesehen hat und was nur Daniel deuten konnte. Nämlich damals im Traum vom Standbild in Daniel 2. Es wird hier eine Übersicht gegeben über die ganze Weltgeschichte von der Zeit von Daniel, als das babylonische Reich die Weltherrschaft hatte, bis hin zur Wiederkunft von Jesus Christus als König der Welt. Und zwar, die Übersicht sieht so aus, das wissen wir schon aus Daniel 2 mit den vier Teilen der Statue. Die Weltherrschaft zerfällt in vier Phasen von vier Weltreichen. Und wir haben letztes Mal gesehen, Daniel sieht in seinem Traum zuerst einen majestätischen Löwen mit Adlersflügel. Vers 4. Das symbolisiert das babylonische Weltreich zu seiner Zeit. 70 Jahre Weltherrschaft, 609 bis 539 vor Christus. Dann in Vers 5 sah Daniel ein zweites Tier aus dem Völkermeer hervorkommen. Ein Bär. Ihr symbolisiert das Medo-Persische Weltreich, das von 539 bis 323 vor Christus in der Geschichte gewährt hat. Und dann wurde es aber erobert durch das Alexanderreich. Das wird dargestellt durch das dritte Tier in Vers 6, ein Leopard mit Flügeln, mit vier Flügeln und vier Köpfen. Das stellt das griechische Weltreich dar unter Alexander dem Großen, das aber gleich nach seinem Tod in vier Teilreiche, hauptsächlich vier Teilreiche zerfallen ist. Dargestellt durch die vier Köpfe des Leoparden. Der Leopard ist das schnellste Tier in diesem Traum und das Besondere ist eben das sagenhafte Eroberungstempo von Alexander. In den 13 Jahren von 336 bis 323 vor Christus hat Alexander der Große die ganze damals bekannte Welt von Europa über Gebieten Afrikas bis nach Indien erobert. Und dann haben wir gesehen, in Vers 7 ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar, das stellt das römische Weltreich da, das danach gekommen ist. Mit der Schlacht von Actium 31 vor Christus waren die letzten Reste des Alexanderreiches dahingefegt. Rom war die unangefochtene Macht Nummer 1. Wir haben letztes Mal aber auch schon gesehen, in der Offenbarung wird dieses vierte Tier mit den 10 Hörnern nochmals aufgenommen. Und dort wird ergänzend erklärt in Offenbarung 17,8, dass dieses Reich drei Phasen haben würde. Dieses Tier mit den 10 Hörnern war, ist nicht und wird aus dem Abgrund hervorkommen und dann ins Verderben gehen. Und da haben wir gesehen, es gab genau diese Phasenunterschiede. Es gab einmal das Römische Reich. Es war. Und zwar unangefochten als Nummer 1 der Welt ab der Schlacht von Actium. Und es hat sich dann aber fortgesetzt in der Geschichte bis 1806 nach Christus. Und zwar haben wir, ich fasse das nochmals kurz zusammen, was wir letztes Mal ausführlicher gesehen haben. Natürlich war es so, das Weströmische Reich zerfiel unter dem Ansturm der Barbaren um 476 nach Christus. Aber das Oströmische Reich blieb noch lange bestehen bis es schließlich um 1453 unter dem Ansturm der türkischen Muslime fiel. Aber erst 1453. Und dann haben wir gesehen, aber da war nicht fertig, denn lange vorher wurde das Weströmische Reich eigentlich wieder rehabilitiert. Und zwar durch Karl den Großen, der um 800 das Heilig-Römische Reich regierte im Westen. Und das hat sich dann weiter fortgesetzt über die Ottonen. Später hat man es genannt, das Heilig-Römische Reich deutscher Nation. Deutsche Nation aus dem Grund, weil die Kaiser waren immer Deutsche. Aber gekrönt durch den Papst von Rom. Und schließlich 1806 hat Kaiser Franz II. Die Krone des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation niedergelegt. Und damit kam die Phase B nach Offenbarung 17,8. Es ist nicht. Also es war, dann es ist nicht. Und das ist die Zeit von 1806 bis 1957. Es gab kein römisches Reich mehr und das führte dazu, dass Europa sich immer mehr zerstritt und zerstückelte. Und diese innere Zerrissenheit erhielt schließlich den Höhepunkt im Ersten Weltkrieg mit 17 Millionen Toten. Und es ging weiter, weil es damals nicht fertig war, mit dem Zweiten Weltkrieg 50 bis 70 Millionen Toten. Und dann war Europa am Boden zerschlagen, Frühjahr 1945. Dann kam Winston Churchill nach Zürich und hielt an der Uni dort den berühmten Vortrag, in dem er sagte, lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Und damit war der Weg gewiesen. Ab 1957 begannen sich 6 Nationen zu integrieren. Und die Entwicklung ging weiter über diese ersten Anfänge bis hin zur EWG, zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, schließlich noch mehr integriert zur Europäischen Gemeinschaft, EG, nicht mehr nur auf Wirtschaft beschränkt, EWG, EG. Aber dann kam Jahre später nochmals eine Vertiefung der Gemeinschaft, indem es zur EU kam, Europäische Union, Einheit. Das ist noch mehr als Gemeinschaft. Und in den weiteren Jahren hat sich die EU immer mehr vergrößert, bis auf heute 27 Staaten. Der Prozess soll aber weitergehen. Und was hier eben heraufkommt, das entspricht genau der dritten Phase von Offenbarung 17,8. Das Tier war, ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Und der Ausdruck Abgrund ist so interessant. Abyssos ist das Wort, das in Römer 10 verwendet wird für das Totenreich. Und tatsächlich ist das neue Europa aus dem Zweiten Weltkrieg, dem schlimmsten Krieg der ganzen Menschheitsgeschichte, herausgekommen. Wirklich aus dem Abyssos, aus dem Abgrund heraufgekommen. Aber der Bibeltext macht klar, das Ende wird dann bald kommen. Jetzt lesen wir in Daniel 7, nochmals ab Vers 7. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, schrecklich und furchtbar und sehr stark. Und es hatte große eiserne Zähne, es fraß und zermalmte und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm gewesen. Und es hatte 10 Hörner. Während ich auf die Hörner Acht gab, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor. Und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horne waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Dinge redete. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Strom von Feuer floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden aufgetan. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, welche das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brande des Feuers übergeben wurde. Und was die übrigen Tiere betrifft, ihre Herrschaft wurde weggenommen, aber Verlängerung des Lebens wurde ihnen gegeben, bis auf Zeit und Stunde. Und dann kommt die Wiederkunft Christi ab Vers 13. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben und alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Mir, Daniel, wurde mein Geist in mir tief ergriffen. Und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Ich nahte zu einem der Dastehenden, um von ihm Gewissheit über dies alles zu erbitten. Und er sagte mir, dass er mir die Deutung der Sache kundtun wolle. Diese großen Tiere, deren vier waren, sind vier Könige, die von der Erde aufstehen werden. Also hier wird im Kapitel selber gedeutet, was diese vier Tiere bedeuten. Die weisen auf vier verschiedene Reiche hin und diese Reiche sind in einzelnen Personen verkörpert. Vier Könige, ja? So war also das Babylonische Reich ganz speziell verkörpert in dem ersten König Nebukadnezar. Und das Medopersische Reich war ganz speziell verkörpert in Kores, dem ersten König des Medopersischen Weltreiches. Und dann das dritte Reich war speziell verkörpert in Alexander dem Großen. Und das vierte Reich nach der Schlacht von Actium war speziell verkörpert in Kaiser Augustus. Also hier die klare Deutung, es sind vier Könige. Ich lese weiter, Vers 18. Aber die Heiligen der höchsten Örter werden das Reich empfangen. Und werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit, ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Darauf begehrte ich Gewissheit über das vierte Tier, welches von allen anderen verschieden war, sehr schrecklich, dessen Zähne von Eisen und dessen Klauen von Erz waren, welches fraß, zermalmte und was übrig blieb, mit seinen Füßen zertrat. Und über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, welches emporstieg und vor welchem 3 abfielen. Das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Dinge redete. Und sein Aussehen war größer als das seiner Genossen. Ich sah, wie dieses Horn Krieg wider die Heiligen führte und sie besiegte, bis der Alte an Tagen kam. Das Gericht den Heiligen der höchsten Örter gegeben wurde. Und die Zeit kam, da die Heiligen das Reich in Besitz nahmen. Er sprach also, das vierte Tier, ein viertes Königreich, wird auf Erden sein. Jetzt sehen wir, zuerst wurde von dem Tier gesprochen als König und jetzt als Königreich. Es bestätigt also eben diese Könige, die sind Ausdruck eben eines bestimmten Reiches. Er sprach also, das vierte Reich, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, welches von allen Königreichen verschieden sein wird. Und es wird die ganze Erde verzehren und sie zertreten und sie zermalmen. Und die 10 Hörner aus jenem Königreich werden 10 Könige aufstehen und ein anderer wird nach ihnen aufstehen und dieser wird verschieden sein von den vorigen und wird 3 Könige erniedrigen. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und die Heiligen der höchsten Örter vernichten. Und er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern. Und sie werden eine Zeit und Zeiten, eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Aber das Gericht wird sich setzen. Und man wird seine Herrschaft wegnehmen, um sie zu vernichten und zu zerstören. Bis zum Ende. Und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen der höchsten Örter gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und alle Herrschaften werden ihm dienen und gehorchen. Bis hierher das Ende der Sache. Mich, Daniel, ängstigten meine Gedanken sehr und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir und ich bewahrte die Sache in meinem Herzen. Jetzt gehen wir Vers für Vers durch. Vers 7 haben wir bereits gesehen, das vierte Tier, also das Römische Reich. Die 3 Phasen werden in diesem einen Tier zusammengefasst. Und dann in Vers 7 wird gesagt, es hatte 10 Hörner. Und von diesen 10 Hörnern haben wir bereits gesehen, die Auslegung in Vers 24. Und die 10 Hörner, aus jenem Königreich werden 10 Könige aufstehen. Das ist ja heute noch nicht so, dass an der Spitze des neuen Europas ein 10er-Gremium stehen würde. Das ist noch zukünftig. Das Ganze ist ja eben eine Entwicklung. Das Tier kommt aus dem Abgrund herauf. Das war die ganze Entwicklung ab dem Zweiten Weltkrieg. Und wir haben gesehen, das hat bereits verschiedene Phasen durchlaufen. Und zurzeit eine ganz schwierige Phase. Wirtschaftlich schwierig und politisch ganz schwierig. Das ist ein Riesenungetüm, die EU. Und wer soll das riesige Schiff lenken? Es gibt so viele Kräfte, die da gegeneinander streiten. So viel Uneinigkeit auch. Und das muss alles so sein. Es ist ja so, in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, wird dieses vierte Tier von Daniel nochmals ganz ausführlich behandelt. Besonders Offenbarung 13, 17 und 19. Das sind die wichtigsten Kapitel, aber es gibt noch mehr. Und da müssen wir uns im Klaren sein. Alles, was in der Offenbarung steht, ab Kapitel 4, ist noch zukünftig. Offenbarung 2 und 3, die 7 Sendschreiben, geben eine Übersicht über die gesamte Kirchengeschichte und man kann die Kirchengeschichte bis heute entsprechend diesen 7 Sendschreiben in 7 Epochen einteilen, die immer einem Sendschreiben entsprechen. Und zwar genau in der Abfolge, so wie es in der Offenbarung steht. Und da sind wir heute bei dem letzten Sendschreiben angelangt, in Laodicea. Das ist die Gemeinde, die volksgerecht ist. Laodicea heißt die Volksgerechte. Also die, die sagt, richtig ist das, was allen gefällt. Man muss sich den Gottesdienstbesuchern anpassen. Und man muss sich also orientieren an dem, was Harry Normalverbraucher toll findet. Man kann denn nicht irgendwelche Choräle aus der Reformation singen. Wenn Harry Normalverbraucher in die Gemeinde fährt, unterwegs hört er natürlich keine Choräle, sondern er hört schon was, aber anders. Und darum muss man sich all dem anpassen und die Schwelle so tief wie möglich halten. Das entspricht Laodicea. Die Gemeinde meint, ich bin reich und bin reich geworden, wir machen das alles viel besser als die verkrampften Prediger und Missionare und Evangelisten früher. Wir machen das viel cooler und eben volksgerecht. Aber dann ab Kapitel 4 In Vers 1 wird Johannes in den Himmel entrückt und diese Entrückung des Apostels symbolisiert die Entrückung der Gemeinde. Und alles, was nachher kommt, ist eben noch zukünftig. Und auch wenn eben beschrieben wird von diesem Tier aus dem Meer mit den 10 Hörnern und von diesem kommenden Diktator über Europa, das ist alles noch zukünftig. Aber wichtig ist, was im Moment geschieht. Wenn man ab Offenbarung 4 liest, Kapitel 4 und 5, da ist Johannes zuerst im Himmel. Da wird alles vorbereitet für die Ereignisse auf der Erde. Und erst dann, am Ende von Kapitel 5, öffnet der Herr Jesus das Buch der 7 Siegel, das Buch der Gerichte Gottes über die Erde. Und in Kapitel 6 wird das erste Siegel gebrochen, das zweite, das dritte und so weiter. Beim ersten Siegel kommt der Antichrist. Können wir das aufschlagen? Offenbarung 6, Vers 1. Und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und eine Krone wurde ihm gegeben und er zog aus, siegend, auf das er siegte. Dieser Reiter auf dem weißen Pferd mit der Krone, wer ist das? Nun, wenn man in der Offenbarung weiterliest, bis Kapitel 19, sieht man am Schluss dieser ganzen Gerichtszeit nach der Entrückung, kommt der Herr Jesus aus dem Himmel als König der Könige. Und er kommt zurück auf einem weißen Pferd. Und er ist gekrönt. Also in Kapitel 19, da ist es klar, der Reiter auf dem weißen Pferd, das ist Jesus Christus, der Messias. Und wer ist dieser erste weiße Reiter? Einer, der ihm gleicht, aber der nicht er ist. Der Antichrist wird sich ausgeben, er sei der von Gott gesandte Messias und Heilsbringer für diese Welt. Und man muss wissen, Anti heißt im Griechischen nicht nur gegen. Antichrist heißt der gegen den Messias. Christus heißt der Messias. Der gegen den Messias ist. Aber Anti bedeutet auf Griechisch gleichzeitig auch anstelle von. Das ist der sich an die Stelle von Jesus Christus setzt und sagt, ich bin der Retter. Und so ist also das erste Siegel Gottes, erstes Gericht nach der Entrückung. Der schlimmste Verführer kommt und er gibt sich aus als Retter. Und nun ist ganz wichtig, dieser Antichrist, das ist nicht der kommende Diktator von Europa. Das ist so einer der am meisten verbreiteten Irrtümer bei Prophetieauslegung. Dass man sagt, der kommende Diktator, nämlich das Tier, oder in Daniel eben dieses Horn, das dann aufsteigt und immer größer wird über die 10 Hörner hinaus, das sei der Antichrist. Falsch. Das ist nicht der Antichrist, sondern das ist der kommende Diktator des wiedererstandenen Römischen Reiches. Auch ein ganz schlimmer Mann. Und werden Sie sehen, es wird sogar der Freund sein des Antichristen. Aber der Antichrist selbst wird in Daniel 11, 36 bis 39 beschrieben als König im Land Israel. Der wird als Messias auftreten in Israel und sagen, er sei eben nun die Erfüllung der Verheißung des Messias an die Vorväter. Das ist dieser Reiter auf dem weißen Pferd. Und nun müssen wir also unterscheiden, einerseits der Antichrist in Israel und in Europa. Da haben wir eben dieses Tier, das aus dem Abgrund heraufkommt, was alles heute schon geschieht. Aber jetzt müssen wir schauen in Offenbarung 6, in den weiteren Siegelgerichten, nachdem der Antichrist erscheint, da kommt ein Siegelgericht, das ist ein Schlag gegen die Wirtschaft. riesige Wirtschaftskrise. Und zwar kann man das ausrechnen mit etwa 1300% Teuerung. Wie kann man das ausrechnen? Ganz einfach. Dort wird gesagt, wenn das kommt, wird ein Königsweizen einen Denar kosten. Nun, ein Königs, das ist praktisch ein Liter. Ein altes Maß. Etwa ein Liter. Ein Denar ist, das sehen wir zum Beispiel in Matthäus 20 sehr schön, der Tageslohn für einen Arbeiter. So, jetzt kann man ausrechnen. Wenn ein Liter Weizen so viel kostet, wie man heute als Arbeiter in einem Tag verdient, dann haben wir ungefähr 1300% Teuerung. Und dann ein weiteres Siegel bringt schreckliches gegenseitiges Abschlachten unter den Menschen. Also alles gerät außer Rand und Band. Ein Chaos. Und wir müssen bedenken, in der Offenbarung wird der Fokus eben ganz speziell auf das wiedererstehende Römische Reich gerichtet. Das aus dem Grund, weil dieser Bereich am meisten durch das Christentum geprägt worden war. Aber am Ende, wie das auch heute bereits der Fall ist, einen Abfall vom Christentum erlebt. Und darum ist Europa das Gebiet, das in ganz besonderer Weise unter das Gericht der apokalyptischen Schläge Gottes fallen wird. Ja, und da sehen wir also, nach der Entrückung wird es ein riesiges Sicherheitschaos geben. Europa fällt eben in Unsicherheit und Bürgerkrieg. Und auch eben in eine totale wirtschaftliche Krise. Und das wird eben den Ruf auslösen nach dem einen starken Mann. Dann wird man bereit sein, alle Vorrechte von Demokratie ganz abzugeben an einen Mann, wenn er nur die Leute aus dem Schlamassel herausführt. Und so war das ja damals auch, nach dem Ersten Weltkrieg. Da kam ja bald dann die Weltwirtschaftskrise, und dann war man plötzlich bereit, auf die Demokratie der Weimarer Republik zu verzichten und alle Macht einem Mann zu übergeben, an Hitler. So war das eigentlich ein Vorgeschmack von dem, was kommen wird, aber in noch viel schrecklicherer Weise. Und jetzt sehen wir, eine Phase, die noch kommen wird, ist, dass eben Europa diese 10 Hörner aufweisen wird. 10 Herrscher. Ich mag mich noch gut erinnern, vor vielen Jahren, als die EWG schließlich aus 10 Nationen bestand, dass viele gesagt haben, das sind jetzt eben diese 10 Könige. Und dann kamen aber 11 dazu, 12, 13, 14, 15 und so weiter bis 27. Und jetzt gibt es die Leute, die sagen, ja, seht ihr, die Leute, die haben da früher so Zeugs auslegen wollen und. Aber man hätte auch früher sagen müssen, das war jetzt aber wirklich nicht genau gelesen, was in der Bibel steht. Da wird ganz etwas anderes gesagt von diesen 10 Hörnern. Schlagen wir auf, Offenbarung 17. Ich habe ja gesagt, die Kapitel Offenbarung 13, 17, 19, die geben die meisten Erklärungen zu dem kommenden Europa. Und da steht doch, ich lese nochmals 17, Vers 8, das Tier, welches du sahst, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Dann wird diese 3 Phasen. Und dann wird erklärt in Vers 12, und die 10 Hörner, die du sahst, sind 10 Könige, welche noch kein Königreich empfangen haben, aber Gewalt wie Könige empfangen. Eine Stunde mit dem Tier. Diese haben einen Sinn und geben ihre Macht und Gewalt dem Tier. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist Herr der Herren und König der Könige. Und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Also da wird bereits davon berichtet, dass das widerstandene Römische Reich eine direkte Konfrontation haben wird, militärischer Art, wenn Jesus Christus als König zurückkehren wird. Aber da sind wir schon zu weit. Ich möchte sagen, jetzt die 10 Könige, da wird klar gesagt, das sind also Leute, die haben kein Königreich empfangen. Also die repräsentieren nicht ein bestimmtes Land, aber sie haben Gewalt wie Könige. Also da ist klar, hier geht es nicht darum, 10 Länder schließen sich zusammen und das gibt das Tier der Endzeit, sondern das Tier der Endzeit ist ein Reich, das eben wieder heraufkommt aus dem Abgrund. Und da wird es 10 Männer geben, sehr mächtig. Aber sie repräsentieren nicht 10 Länder. Das ist übrigens genau das Prinzip der Subsidiarität. Ein wichtiger Begriff in der Politik der EU. Subsidiarität meint, heute das oberste Gremium der EU vertritt ja nicht mit den Mitgliedern genau jedes der 27 Länder, sondern das ist politisch die höchste Macht, aber subsidiär wirkend. Das heißt, zuerst müssen die Regierungen der einzelnen Nationen, die müssen sich eigentlich selber verwalten. Und erst wenn die Regierung, sagen wir die Regierung von Deutschland oder von Frankreich, mit den Problemen nicht mehr zurechtkommt, dann wird die Kommission eingreifen. Aber die Kommission vertritt nicht die einzelnen Länder. Und das soll quasi eine gewisse Eigenständigkeit der Länder da sein. Und nur im Notfall kommt das oberste Gremium dazu. Und hier sehen wir, das oberste Gremium wird auf ein 10er Gremium beschränkt werden. Im Moment merkt man, das ist so schwierig, das ganze Schiff zu führen und so weiter. Man wird das also abspecken auf 10 mächtige Leute, die haben Gewalt, wie wenn sie Könige wären. Aber eben subsidiär. Sie vertreten kein bestimmtes Land. Und so kommen wir zurück auf Daniel 7. Das sind diese 10 Hörner in Daniel 7,7. Aber jetzt kommt eben Vers 8. Während ich auf die Hörner Acht gab, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor. Und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horne waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Dinge redete. Nun, dieses kleine Horn ist der endzeitliche Diktator, der schon in Daniel 9,27 genannt wird, der kommende Fürst. Auf diese Stelle kommen wir ja später. Der kommende Fürst aus dem Römischen Reich. Das ist dieses kleine Horn, das groß wird und schließlich die Macht übernimmt. Und zwar so, dass dann 3 aus diesem 10er Gremium, die werden mal zuerst ausgerissen. Und wir haben auch gelesen, sie werden eben gedemütigt werden. Und dann wird eben dieses Horn immer größer werden und wird die Macht übernehmen. Dieses Horn, das später auftritt, das habe ich im Skript bei Vers 8 vermerkt, kleines Horn gleich der endzeitliche Diktator. Eben nach Daniel 9,27 ist das der, beziehungsweise 25 bis 27, der kommende Fürst. Und in Offenbarung 13, 1 bis 10, da wird dieser letzte Diktator des Römischen Reiches, wird identifiziert mit dem ganzen Tier. Also das Tier ist dort ein Reich, aber wenn man liest, merkt man, das ist eine Person. Wie geht das? Ganz einfach. Das haben wir in der Geschichte gelernt bei Louis XIV. Ja? Ludwig XIV., der Sonnenkönig, der hat gesagt, l'État, c'est moi. Der Staat bin ich. In seiner Person ist alles vertreten. Also das kleine Horn, das heraufwächst, das ist dieser kommende Herrscher. Und in Offenbarung 13, 1 bis 10, wird dieser kommende Herrscher sogar mit dem Tier überhaupt identifiziert. Das Tier aus dem Meer, aus dem Völkermeer. Und das muss man eben unterscheiden. In Offenbarung 13, ab Vers 11, wird nämlich beschrieben, dass da noch ein zweites Tier heraufsteigt, aus der Erde. Nicht aus dem Völkermeer. Das Meer ist ja immer ein Bild der unruhigen Nationen, zum Beispiel Jesaja 17, 13 bis 15, sieht man das sehr klar. Und was ist der Kontrast zu den Völkern dieser Welt? Das Volk Israel, das auserwählte Volk. Und so wird dieses zweite Tier in Offenbarung 13, Vers 11, das wird aus der Erde heraufsteigen, das heißt aus Israel kommen. Das ist der Antichrist, der falsche Messias, der König sein wird in Israel. Ich lese 13, Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm und redete wie ein Drache. 27 Mal wird in der Offenbarung Jesus Christus das Lamm genannt. Und jetzt haben wir noch ein 28. Mal hier Lamm. Und da wird gesagt, dieses Tier aus der Erde hat zwei Hörner und gleicht einem Lamm. Das ist eben einer, der sich ausgeben wird, als wäre er der Messias. Aber wenn man ihm zuhört bei seinen Reden, so wie damals in Nürnberg, da muss man nur ein bisschen hören, die Stimme, muss man sofort, da spricht der Drache. Ja, das merkt ja eigentlich jeder. Wie der gesprochen hat, das kam aus der Finsternis. Und so wie man das auch merken, der gibt sich zwar als Messias aus, aber das spricht der Satan selbst aus ihm heraus. Der Satan wird in Offenbarung 12 Drache genannt. Also es redete wie ein Drache. Und dann lesen wir weiter. Und die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und es macht, dass die Erde und die auf ihr wohnen das erste Tier anbeten. Also jetzt sehen wir, dieser Antichrist, dieser religiöse Verführer und politische Herrscher in Israel, der wird mit dem Tier aus dem Meer, mit dem kommenden Diktator zusammenarbeiten und wird auch dahin wirken, dass die Menschen diesen kommenden Diktator göttlich verehren. Macht, dass die Erde und die auf ihr wohnen das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und dann Vers 13, und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt vor den Menschen. Und es verführt, die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, welche vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Indem es die, welche auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild von dem Tier zu machen, das die Wunde des Schwertes hat und lebte. Also da sehen wir, das wird der größte Wundertäter aller Zeiten sein. Denn der Antichrist wird, so wie der wahre Messias Zeichen und Wunder getan hat und mächtige Taten, wird er das auch tun. Aber es sind satanische Lügen. Er wird Feuer vom Himmel herabkommen lassen, wird hier beispielsweise gesagt. Das heißt, das, was im Alten Testament der Beweis war für den wahren Gott, bei Elia, Feuer vom Himmel, das konnten die Baalspriester ja nicht bewirken. Und als Elia betete und Feuer vom Himmel kam, war für ganz Israel klar, der Herr ist Gott. Aber der Antichrist wird alles auf den Kopf stellen, denn er wird der schrecklichste Verführer aller Zeiten sein. Er wird Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Und dann haben wir noch gelesen, er wird ein Götzenbild herstellen, zu Ehren des Diktators von Europa. Und er macht, das lesen wir in Vers 15, und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben. Auf das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Also es macht ein Götzenbild, das sprechen kann. Und verlangt, dass alle, die nicht zu diesem Götzenbild beten, getötet werden. Das ist auch wirklich ungewöhnlich. Ach, wie viele Götzenbilder habe ich gesehen, zum Beispiel in Thailand. Aber die haben ja alle Mäuler. Keines redet irgendein Wort. Und wie viele Götzen habe ich gesehen in Indien? Die haben alle Mäuler und keines spricht. Da kann man den Menschen sagen, schau mal, eure Götzen, Die haben Augen und sehen nichts. Die haben ein Maul und sprechen nicht. Sie haben Hände und können nichts tun, weder etwas Gutes noch etwas Schlechtes. Und die haben Beine und die können nicht gehen. Ja, man sieht sie an den Prozessionen. Die Menschen müssen ihre Götter herumtragen. Obwohl sie Beine haben, können sie nicht gehen. Aber der Antichrist wird ein Götzenbild machen. Und ich war in Psalm 116 steht, die Götter der Heiden haben einen Mund und sprechen nicht. Er wird ein Götzenbild machen und es spricht. Alles wird auf den Kopf gedreht. Die Menschen werden so überwältigt sein, was der tut. Und dann noch was, Vers 16. Dann ist's aus mit Euro. Also ich meine mit Euroscheinen. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl. Und seine Zahl ist 666. Also, der Antichrist, der gewissermaßen, nebst dem, dass er Herrscher ist in Israel, wird er Propagandaminister sein des neuen Europas. Und übrigens, es gibt ja ein Gesetz seit ein paar Jahren, dass alle, die in Osteuropa geboren worden sind, dass die einen EU-Pass beantragen können. Und jetzt ist es so, ein sehr großer Teil in Israel kommt ja aus Osteuropa. Die osteuropäische Judenheit, das war ja lange eine der größten Konzentrationen von Juden in aller Welt. Und jetzt ist es so, dass ein großer Teil in Israel hat das Recht auf einen EU-Pass. Das ist ein Doppelbürger. Und eben der Antichrist, der wird da in Israel herrschen, aber er wird zugleich eben Propagandaminister sein des neuen Europas. Und wird das Wirtschaftssystem so ändern, dass man nicht mehr mit Scheinen zu bezahlen hat. Das ist auch praktisch für all die Staaten, die nach Steuergelder fahnden. Ja, mit diesen Scheinen ist es immer noch möglich. In Italien ist das ja das Grundprinzip, ja. Jeder, nein, nicht die Gläubigen, nicht. Dort soll es nicht so sein. Aber die meisten, die haben zwei Buchhaltungen. Das weiß jeder. Eine für die Steuererklärung und eine für die private Abrechnung der Firma. Ja? Und da werden unglaubliche Summen dem Staat gestohlen. Aber der Staat weiß das. Und darum hat man in Italien so hohe Steuern. Weil der Staat damit rechnet, dass die Leute alle lügen. Ist ja normal. Wenn man das ja sogar als Ministerpräsident kann. Nicht wahr? Dann die normalen Leute auch. Aber wie kommt man doch an dieses Geld heran? Indem man aufhört mit Bargeld. Und dann läuft alles nur noch so ab, man kann nur noch zahlen mit dem Code auf der rechten Hand oder auf der Stirn. Und das ist ja alles schon bereit, nicht wahr? Die ganze Technologie mit der elektronischen Datenverarbeitung und auch gibt es ganz verschiedene Lösungen, wie man das machen kann mit diesem Code, ohne dass man das sieht auf der Hand. Einfach hinhalten, anstatt eine Karte. Karte kann man verlieren, die Hand eben nicht so schnell. Und Karte kann gestohlen werden, aber bei der Hand muss das wirklich ein bisschen brutal zu und her gehen. Gut, also das wird so geändert werden, man kann nur noch mit Code kaufen oder verkaufen. Aber, Achtung, das ist das Problem, der Code beinhaltet den Namen des kommenden Diktators. Die Buchstaben seines Namens oder die Quersumme. Ich weiß, es ist so, im Griechischen und im Hebräischen sind die Buchstaben gleichzeitig auch Zahlzeichen. Aleph zum Beispiel 1, Bet 2, Gimel 3. Im Griechischen Alpha 1, Beta 2, Gamma 3. Und so weiter. So kann man von jedem Wort, wenn man die Einzelwerte der Buchstaben zusammenzählt, eine Quersumme errechnen. Macht man das bei den Namen Jesus, Jota, 10, dann Eta und so weiter, gibt es 888. Und wenn man eben die Quersumme berechnet von dem kommenden Diktator, von seinem Namen, dann wird das 666 geben. Natürlich, das ist im Prinzip für mehrere Namen möglich. Ich kann etwa zwei Namen im Alten Testament angeben, die den Zahlenwert 666 ergeben. Aber es ist nicht so wahrscheinlich, dass der Name 666 gibt. Und darum steht hier in Vers 18 für die Gläubigen nach der Entrückung. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Die Gläubigen nach der Entrückung, zum Beispiel der Überrest aus Israel, der sich nach der Entrückung bekehren wird, zuerst die 144.000, die werden schauen, was ist das für ein Name? Und jetzt umgerechnet, 666. Aber das mit noch vielen anderen Punkten zusammen wird Ihnen helfen, die Person zu identifizieren. Und dann wissen Sie, oh, diesen Code können wir nicht annehmen. Übrigens, www. Punkt. Das ist interessant, W in Hebräisch, Wav, das ist 6. Also, Wav, Wav, Wav gibt 666. Aber die Quersumme ist nicht 666. Muss man schon klar sagen. Die Quersumme ist 18. So berechnet man die Quersumme, nicht wahr, von einem Wort. 6 plus 6 plus 6. Aber schon interessant. Es erinnert schon mal an etwas, das noch kommen wird, ja? Aber es ist nicht das. Also, es muss niemand sagen, also, am Bibelschultag haben wir gehört, eigentlich, das Internet sollen wir aufgeben wegen www. Nein. Aber es gibt Leute, die haben wirklich für sich gesagt, ich muss das Internet aufgeben, weil es für mich wirklich eine Gefahr ist und mich zu Fall bringt. Das ist etwas anderes, ja? Aber dann nicht wegen www, sondern noch wegen ein paar anderen Dingen. Und, also hier wird das dann so berechenbar sein und der Antichrist wird also alles auf den Kopf stellen. Aber es zeigt uns eben die ganze Entwicklung heute, wie die Staaten in der EU versuchen, an Geld heranzukommen, auch in Amerika. Und das Problem mit den Steuern, wie kann man das, also nicht mit den Steuern, sondern das Problem mit der Steuerhinterziehung. Und dann, nach Schweizer Auffassung muss man auch unterscheiden, Steuerbetrug, das ist nicht das Gleiche. Ja, aber wie man das Problem angeht, das wird der Antichrist so lösen. Und die Gläubigen nach der Entrückung, die werden wissen, das können wir nicht annehmen. Denn jeder, der dieses Zeichen annehmen wird, wird damit ausdrücken, ich verehre den kommenden Herrscher göttlich. Und das ist das Problem. Das ist quasi wie die Erklärung, jawohl, ich verehre diesen Mann göttlich. Und das geht nicht. Und was müssen dann die Gläubigen machen? Ja, das ist schon prekär. Die können nicht mehr kaufen und nichts verkaufen. Was kann man dann noch machen? Beten? Unser tägliches Brot gib uns heute. Die werden so beten. Prekäre Lage, habe ich gesagt. Prekär kommt ja von lateinisch precari, beten. Prekär ist es dann, wenn wir realisieren, dass nur noch beten hilft. Ja, das war jetzt ein großer Exkurs, um klar zu machen, wer ist. Und es war mir wichtig, das zu zeigen, weil eben dieser Fehler ganz oft gemacht wird bei Prophetieauslegung heute, dass man immer sagt, dieser kommende Diktator, das Tier aus dem Meer, das sei der Antichrist. Nein! Das ist der kommende Fürst. So wird er genannt in Daniel 9, Vers 26. Nicht wahr? In Vers 26 heißt es, und nach 62 Wochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Das bezieht sich auf den Herrn Jesus, der gekreuzigt wurde. Und dann steht, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das geschah im Jahr 70, da haben die Römer Jerusalem und den Tempel zerstört. Das war eine Folge der Verwerfung des Messias, der ermordet wurde. Aber jetzt ist wichtig zu lesen, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Nicht der kommende Fürst. Das römische Volk hat Jerusalem und den Tempel zerstört. Und aus diesem Volk wird der kommende Fürst in der Endzeit kommen. Und er wird dann in 9, Vers 27 beschrieben. Und er, dieses er bezieht sich auf diesen kommenden Fürsten. Er wird einen festen Bund mit den vielen schließen für eine Jahrwoche. Und zur Hälfte der Jahrwoche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Er, einen Bund mit den vielen. Ich muss noch erklären, der Ausdruck die vielen kommt in Daniel mehrmals vor, auch in Kapitel 11 und 12, und bezeichnet immer die Masse des jüdischen Volkes. Also er wird einen Bund schließen für eine Jahrwoche, das heißt für 7 Jahre, mit der Masse des jüdischen Volkes. Und da muss man wissen, in Vers 26 ist bereits einiges geschehen. Es heißt nämlich, ich lese nochmals, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt, Jerusalem, und das Heiligtum, der zweite Tempel, zerstören. Das war im Jahr 70. Und dann heißt es, und das Ende davon wird durch die überströmende Flut sein. Das erkläre ich jetzt nicht, das erkläre ich dann, wenn wir da sind. Aber jetzt, und bis ans Ende, Krieg, festbeschlossenes von Verwüstungen. Bis ans Ende, das heißt bis in die Endzeit. Der Ausdruck das Ende ist in der Bibel immer ein Begriff für die Endzeit. Ein technischer Begriff für die Endzeit. Bis ans Ende, das heißt, da gibt es eine zeitliche Ausdehnung von Krieg, Krieg, Krieg und Verwüstung bis in die Endzeit. Und dann steht in Vers 27, und er, wer ist dieser er? Das ist der kommende Fürst. Das letzte Subjekt im Text. Das Volk des kommenden Fürsten. Er wird einen festen Bund mit den vielen schließen. Also, von den 69 Jahrwochen, das ging bis auf Jesus Christus, aber die 70. Jahrwoche, die noch ausbleibt, eine Periode von 7 Jahren, die kommt erst in der Endzeit. Der Text hier macht hier klar, dass es zwischen der 69. Jahrwoche, bis auf Christus, und der 70., das sind die 7 Jahre, gerade bevor Jesus Christus wiederkommt als König, da gibt es eine Kette von Krieg und Verwüstung bis in die Endzeit. Und so war das. Die ganze Geschichte Jerusalems vom Jahr 70 durch die Jahrhunderte hindurch bis ins 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert ist eine Geschichte von Krieg und Verwüstung. Ständig wurde Jerusalem wieder zerstört, ständig wieder und verwüstet und bekriegt. Aber in der Endzeit kommt dann eben dieser kommende Fürst und der macht mit Israel einen Bund für 7 Jahre. Und dann zur Hälfte der Woche, der Jahrwoche, sagt Vers 27, da wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Darauf kommen wir nochmals zurück, denn in Daniel 7 wird das auch schon erklärt, was das bedeutet. Aber wir müssen so Schritt für Schritt die Dinge aufbauen, ja? Also, jetzt haben wir gesehen, wir kommen zurück zum Skript, Vers 8. Das kleine Horn, das ist der endzeitliche Diktator. Der wird 3 von den 10 Königen erniedrigen, um eben selbst an die Macht zu kommen. Das ist ja genau eigentlich das, was man den Kindern so beibringt heute in der Schule. Ihr müsst euch durchsetzen gegen andere, ja? Mit Ellbogen. Damit man eine Position in der Firma kriegt, muss man andere. Ja, so wird er arbeiten. Aber das ist sehr antichristlich, ja? Wobei er ist nicht der Antichrist, ja? Aber er ist der Freund des Antichristen. Gut. Also Vers 20 und 24 in Daniel 7 macht klar, er wird 3 Könige erniedrigen. Und jetzt gehen wir nochmals zu Daniel 7, Vers 8 und lesen. Während ich auf die Hörner Acht gab, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Dinge redete. Das wird ein wirklicher Mensch sein. Aber Offenbarung 13 sagt, dass der Satan ihm seinen Thron geben wird. Der Satan wird ja genannt der Fürst dieser Welt. In, zum Beispiel in Johannes 12, 31. In 2. Korinther 4, 4 nennt Paulus ihn sogar der Gott dieser Welt. Und denken wir daran in der Versuchungsgeschichte. Der Teufel hat dem Herrn die Königreiche der Welt gezeigt und hat gesagt, mir sind sie gegeben. Ich gebe sie, wem ich will. Also, heute sehen wir, wie Satan in dieser Welt herrscht und die Herrschaft an sich gerissen hat. Und Offenbarung 13 macht also klar, der Satan wird seine Macht diesem Menschen geben. Es wird ganz furchtbar sein. Dadurch wird er so mächtig werden. Europa wäre für sich, das ist ein wankendes Schiff. Aber wenn dieser Mann mit der Macht Satans an die Macht kommt, dann ist das wirklich die Katastrophe für diese Welt. Wie glücklich sind die Erlösten der Gemeinde dann in der himmlischen Herrlichkeit. Aber eben andere, wie der Überrest aus Israel, die werden das direkt miterleben. Und jetzt lese ich weiter in Vers 9. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Alter an Tagen sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Wer ist der Alte an Tagen? Das ist Gott. Gott wird kommen und als Richter sich auf seinen Thron setzen und diese Welt wird gerichtet werden. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Gott auf seinem Thron. Und dieser Thron mit Feuerflammen, das zeigt die Heiligkeit Gottes, wie damals der feurige Dornbusch, der brannte. Und Gott Mose sagen musste, zieh deine Füße aus, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und dann heißt es, dessen Räder ein loderndes Feuer. Das ist noch interessant, dieser Thron hat Räder. Ja, aber das kennen wir doch. Aus Ezekiel 1. In der Vision sieht Ezekiel den Thron Gottes und er sieht Gott auf dem Thron oben sitzen und auf der Seite des Thrones sind vier verschiedene Cherubim, also das sind diese mächtigen Thronengel der Bibel, mit Löwengesicht, Adlergesicht, Menschengesicht und Ochsengesicht. Und auf der Seite sind riesige Räder. Und dieser Thronwagen bewegt sich. Immer nach vorne, immer vorwärts. Er kann zwar in alle Richtungen gehen, aber jede Richtung ist ein Vorwärtsgehen. Er muss nie sich wenden. Gott muss nie Buße tun über seine Wege. Gottes Wege sind immer ein Voranschreiten. Aber es zeigt eben, dass Gott ein handelnder Gott ist, der ebenso wie der Thronwagen sich bewegt, durch die Zeiten hindurch einen Plan hat, den er erfüllt. Und etwas von diesen Rädern, kann man sagen, sieht man allein schon darin an all diesen Zyklen in der Natur. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Ein Zyklus. Und wir sehen auch den Zyklus der Gestirne am Himmel über ein ganzes Jahr hinweg. Aber man könnte sagen, es ist langweilig. Die Welt, das Leben ist langweilig, ist alles ein Rad. Ja, so haben das die Philosophen der östlichen Religion gedacht. Es ist so langweilig, alles ist ein Rad, alles wiederholt sich immer und immer und immer. Das Ziel müsste sein, aus diesem Kreislauf auszubrechen, ja? Das wäre dann eben Erlösung. Nein, sagt die Bibel, diese Räder drehen nicht sinnlos an Ort, sondern sie gehen vorwärts. Jeder Tag bringt uns näher, einen Tag näher zur Wiederkunft des Herrn Jesus. Jeder Tag bringt uns damit auch näher zu dem Tag, wo Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, alles neu werden wird. Und jedes Jahr bringt uns weiter. Es ist nicht ein Drehen an Ort. Und das ist so wichtig, dass man, gerade wenn man in Asien das Evangelium verkündigt, dass man den Menschen erklärt, dass das mit dem Rad und das sinnlos drehen und ausbrechen, indem man dann quasi erlischt. Nirvana heißt ja ausgelöscht. Quasi die Identität wird ausgelöscht, das wäre das Ziel. Nein, muss man sagen, es ist so wunderbar, dass wir wissen, wenn wir sterben, das geht weiter. Und wenn wir hier auf der Erde leben, wir warten auf den Herrn Jesus, er kommt und er wird alles zur Vollendung führen. Wir gehen nach vorwärts. Die ganze Weltgeschichte, auch durch die verschiedenen Heilszeitalter der Bibel hin, von der Schöpfung über den Sündenfall, Sintflut und so weiter, alles geht vorwärts zu einem Ziel hin. Und ich habe wirklich darauf geachtet, gerade in Asien, diese Dinge zu erklären, wie wunderbar das ist. Wir erwarten nicht, dass unsere Persönlichkeit einmal ausgelöscht wird, sondern wir haben eine wunderbare Zukunft, auf die wir warten, wo wir den Herrn sehen werden und wir werden Gemeinschaft haben mit ihm. Es wird immer ein Ich und Du-Beziehung sein. Wir werden nicht Gott werden, aber werden auch nicht ausgelöscht werden. Und das ist also eine ganz andere Sicht überhaupt der Geschichte und des Lebens, dass man es nicht an Ort einfach sinnlos dreht, sondern dass die Räder vorwärts gehen. Die Räder des Thrones Gottes. Und darum wird Gott auch genannt, der da war und der da ist und der da kommt. Nicht der da sein wird, der da kommt, ist ein handelnder Gott, der eingreift. Dynamisch, nicht wahr? Nicht statisch, dynamisch. Ja, und das hat sich übrigens eben im Denken in Europa ganz stark niedergeschlagen. Für uns ist das ganz selbstverständlich, dass man die Geschichte sieht als ein Zeitstrahl, nicht wahr? Der sich vorwärts entwickelt. Aber in Asien war das nicht so. Darum hat man in Indien hat man nicht eine Geschichtsschau entwickelt. Da geht es um Mythen, und wenn man fragt, ja, wann ist das mit Krishna geschehen? Ja. Es geht nicht um Ereignisse in Raum und Zeit, nicht wahr? Aber wir können sagen, ja, Jesus Christus wurde vor etwas mehr als 2000 Jahren in Bethlehem dort geboren. Und er hat dann da in Jerusalem im Jahr 32 hat er unsere Sünden auf sich genommen und sie an einem Tag abgeschafft. Nicht wahr? Dass wir überhaupt die Geschichte so sehen als eine Entwicklung, das ist etwas, das kennt man in Asien eben von alters her nicht. Das ist ganz anderes Denken. Und übrigens auch die Musik hat sich dadurch anders entwickelt. Ich meine, wenn man asiatische Musik hört, aus Indien und so weiter, das entwickelt sich nicht. Es ist einfach so flächige, ganz langsame, oft ganz langsame Klänge und wohin geht das jetzt, ja? Aber das ist eben, da soll auch das Bewusstsein so ein bisschen benommen werden. Ja, das ist das Gefühl der Meditation, ja? Und es gibt dann auch die andere Musik mit dem wilden Rhythmus, das auch, aber das soll auch wieder dazu dienen, dass das Bewusstsein runtergefahren wird. Aber so wie wir das in Europa aus den vergangenen Jahrhunderten kennen, eine Musik, die nach vorne gerichtet ist, sich entwickelt und wo man als Zuhörer aktiv zuhört. Ich weiß, wenn ich eine Sonate höre, Beethoven-Sonate, höre ich so bewusst, oder auch eine Sinfonie, das genau nach dem Schema, erstes Thema wird vorgestellt, entwickelt und dann, oh, jetzt kommt das zweite Thema, das erste ist eher männlich, das Motiv, und das wird dann entwickelt, das ist eher männlich. Und dann, jetzt kommt das zweite Thema. So viel lyrischer, das ist das zweite Thema, etwas weiblichen Charakter. Und jetzt kommt die Wiederholung. Der erste Teil wird so wiederholt. Das war die Exposition. Und jetzt werden die zwei Themen verarbeitet, miteinander verknüpft, abgespalten, wieder entwickelt. Das gleiche Thema wieder in Sequenzen. Das ist die Durchführung. Das ist immer der interessanteste Teil in einer Sonate. oder eine Sinfonie. Wenn man sieht, wie da vorwärts entwickelt wird und dann plötzlich, oh, die Reprise. Das Thema kommt wieder so wie am Anfang, vielleicht in einer anderen Tonart, auch wieder eine Entwicklung drin, selbst wenn es ein Rückblick ist und dann am Schluss noch die Coda, Höhepunkt und dann bam, bam. Ja, fertig. 5-1. Aber das kommt aus dem Christentum heraus. Das ist nicht Musik, die gemacht ist, um so sich ein bisschen zu belämmern, sondern wo man aktiv hört, aber es entspannt auch. Aber das Denken wird nicht ausgeschaltet. Und das kommt eben aus dem heraus, die ganze Geschichte, auch die Heilsgeschichte, ist immer Entwicklung und geht auf eine Vollendung, auf ein Ziel hin. Und wenn es am Schluss bam, bam macht, das Ziel ist erreicht. Ja? Nicht einfach immer ein bisschen leiser, leiser, immer das Gleiche. Ja, in der neuen Musik gibt es das oft, ja? Kein Schluss, sondern das ist weg, ja? Nein, klar auf eine Vollendung hin. Und oft bei Bach zum Beispiel eben. Plötzlich in Dur endet's. Die vollkommene Auflösung, das vollkommene Ziel wird erreicht. Ja, also, das war etwas zu den Rädern. Vers 10. Ein Strom von Feuer floss und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und Bücher wurden aufgetan. Sehen wir, das ist nicht das Gericht, das in Offenbarung 19 ab Vers 11 beschrieben wird, wo der Herr Jesus kommen wird und er wird Krieg führen in Gerechtigkeit. In einer ersten Phase, wenn der Herr Jesus kommt, wird er die verschiedenen feindlichen Nationen, gottfeindlichen Nationen, wird er kriegerisch besiegen. In verschiedenen Phasen, in Harmagedon. Eine andere Schlacht wird sein in Jerusalem, wenn er auf dem Ölberg kommt. Eine andere Phase wird sein, wenn er in Edom die Völker, die dort versammelt sind, richten wird. Und so weiter. Aber nach dieser Kriegsphase kommt dann die Gerichtsphase, wo das Gericht Gottes so ausgeübt wird, wie in Matthäus 25 beschrieben. Können wir das kurz aufschlagen? Und das ist hier beschrieben. Matthäus 25, Vers 31, da sagt der Herr Jesus, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheiden wird. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr tränktet mich. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Und so weiter. Und dann sagen die auf der rechten Seite, aber wir haben dich noch nie gesehen, dass du gehungert hast und dass du Durst hattest. Der Herr sagt dann, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist das Gericht Gottes am Anfang des tausendjährigen Reiches. Nicht wahr? Der Herr sagt, er erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Aber das ist nicht mehr Krieg. Er sitzt auf seinem Thron des Gerichts und er richtet die Menschen, die dann noch leben. Und die einen werden hingerichtet werden. Und nur die Gläubigen werden ins tausendjährige Reich eingehen. Aber wichtig, das ist das Gericht der Lebendigen. Der Menschen, die dann noch leben. Das darf man nicht verwechseln mit dem Gericht vor dem großen weißen Thron in Offenbarung 20 am Schluss. Das ist dort ganz klar, nach dem tausendjährigen Reich, da werden die Toten auferstehen und werden dann von dem Herrn Jesus gerichtet werden, wenn er auf dem großen weißen Thron sitzt. Und dann kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Das ist das Gericht der Toten. Da werden die Toten alle auferstehen, von Kain an, alle Gottlosen und alle nicht Bekehrten und werden dann gerichtet werden. Also wir müssen unterscheiden, das Gericht der Lebendigen am Anfang des tausendjährigen Reiches oder vor dem tausendjährigen Reich und dann das Gericht der Toten nach dem tausendjährigen Reich. Und da haben wir also dieses Gericht hier. Gott sitzt auf seinem Thron. Bücher werden aufgetan, genauso wie bei dem letzten Gericht in Offenbarung. Auch da werden Bücher aufgetan. Gott belegt alles, was er sagt. Es ist also nicht so wie bei dem Prozess von Kafka. Ja, da ist einer vor Gericht und er ist schuldig. Aber er möchte gern wissen, was er gemacht hat. Und es wird ihm nicht gesagt. Das ist so schlimm, nicht wahr? Es gibt es manchmal auch so im Leben, dass gewisse Leute verurteilen einen und wenn man fragt, ja, was habe ich jetzt gemacht? Und die sagen dir das nicht. Da kommt mir immer der Prozess von Kafka in den Sinn. Und so hoffnungslos. Aber eben Gott wird immer ganz genau belegen und sagen, was es war. Darum werden diese Bücher aufgetan. Gott hat keine Bücher nötig. Aber er belegt alles, was in diesen Büchern steht. Alle unsere Werke werden da verzeichnet, sagt Offenbarung 20. Und jetzt lese ich noch weiter, Vers 11. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, welche das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brand des Feuers übergeben wurde. Das ist jetzt ein ganz spezielles Gericht über das Tier, beziehungsweise diesen Mann, der das kommende Römische Reich in seiner Person vertreten wird. Schlagen wir auf, Offenbarung 19. Offenbarung 19, Vers 11, wie gesagt, da kommt der Herr Jesus aus dem Himmel, auf dem weißen Pferd, er führt Krieg in Gerechtigkeit, sagt Vers 11. Und dann Vers 19. Und ich sah das Tier, und die Könige der Erde, das sind die 10, und ihre Heere versammelt. Nach Offenbarung 16 werden die sich versammeln in Harmagedon, in dieser riesigen Ebene im Hinterland von Haifa. Und dann kommt der Herr Jesus. Und da steht, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heer. Alle Gläubigen, haben wir in Offenbarung 17, Vers 14 gelesen, werden den Herrn Jesus begleiten, wenn er kommt. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war, der die Zeichen vor ihm tat, durch welche er die verführte, welche das Malzeichen des Tieres annahmen und die sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Das ist schon speziell. Also dieser kommende Diktator wird persönlich nach Harmagedon kommen und dort mit dem Antichristen zusammen, seinem Freund. Und dann, wenn der Herr Jesus aus dem Himmel kommt, werden die Krieg führen. Die Luftabwehr. Ja? Sie ganz konkret vorstellen, der Herr kommt auf den Wolken des Himmels mit allen Gläubigen, allen entrückten Gläubigen aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, mit allen Engeln und die werden Krieg führen mit dem, der da auf den Wolken kommt. Aber der Herr Jesus wird sie besiegen und da werden die zwei aus der ganzen Masse der Heere werden herausgeholt und werden lebendig in den Feuersee geworfen. Die werden also nicht zuerst noch sterben, die gehen gerade direkt in die Hölle. Und die Hölle ist heute leer. Da ist niemand drin. Das werden die allerersten sein, die in die Hölle geworfen werden. Weil die so schlimm sind. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und in Daniel 7 wird das eben so beschrieben. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, welche das Horn redete. Diese großen Worte sind Lästerungen gegen Gott, wie das auch Offenbarung 13 sagt. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört und dem Brande des Feuers übergeben wurde. Dieses getötet bezieht sich darauf, dass die also sofort mit dem zweiten Tod getötet werden. Nicht wahr? Wenn wir sterben, dann erleben wir den ersten Tod, sagt die Bibel. Und der zweite Tod, das ist dann der Feuersee. Offenbarung 20. Das heißt, der Tod bedeutet immer Trennung. Der körperliche Tod bedeutet Trennung von Körper und Seele. Und der ewige Tod, der zweite Tod, bedeutet ewige Trennung von Gott. Nicht Auslöschung der Existenz, aber immer Trennung. Trennung von Körper und Seele, Trennung von Gott in alle Ewigkeit. Und so vereint sich eben Offenbarung 19 mit Daniel 7, Vers 11. Und dann wird noch allgemein gesagt in Vers 12, Daniel 7, Vers 12, und was die übrigen Tiere betrifft, ihre Herrschaft wurde weggenommen, aber Verlängerung des Lebens wurde ihnen gegeben bis auf Zeit und Stunde. Das bedeutet, dass also Babylonien, Medien und Persien, Griechenland zwar nicht mehr Weltherrschaft haben sollen, aber als Nationen sollen die weiter existieren bis in die Endzeit. Und darum gibt es heute noch ein Griechenland, obwohl das Alexanderreich schon längst untergegangen ist. Und darum gibt es heute noch einen Iran, Persien und ein Kurdistan. Die Kurden sind ja stolz, dass sie Nachkommen der Meder sind. Wohl nicht nur sie, aber sie. Also denen wird so quasi Verlängerung gegeben, aber ihre Herrschaft, ihre Weltherrschaft, das wurde weggenommen. Das wurde immer wieder einem anderen Reich gegeben. Und die letzte Phase ist eben mit dem Römischen Reich. Und jetzt kommt dieser wunderbare Vers 13. Verse 13 und 14. Die Wiederkunft des Herrn Jesus, alttestamentlich beschrieben. Ich schaute in den Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschen Sohn. Und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht. Und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Wer ist der Sohn des Menschen? Das wissen wir aus den Evangelien. Wie oft nennt sich der Herr Jesus der Sohn des Menschen? Und immer wenn er diesen Ausdruck gebraucht hatte, dann haben die Juden sofort die Verbindung gemacht zu Daniel 7. Haben verstanden, aha, er versteht sich als dieser kommende Herrscher, der das letzte Wort über diese Erde sprechen wird. Aber was bedeutet eigentlich dieser Ausdruck? Ich muss erklären, wir Menschen werden genannt Söhne der Menschen. Der Ausdruck kommt vor in, zum Beispiel in Epheser 3. Auch im Markus-Evangelium nochmals. Also, aber ich schlage vor, lesen wir Epheser 3. Da sagt der Apostel Paulus von dem Geheimnis Gottes, welches, Vers 5, das in den anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden ist. Also die Söhne der Menschen, das sind einfach die Menschen. Ein normaler semitischer Ausdruck für Menschen, die Söhne der Menschen. Aber der Herr Jesus nennt sich der Sohn des Menschen. In Einzahl. Nicht wahr? Wir stammen immer von zwei Menschen ab. Und zwar von einer Frau und von einem Mann. Das muss man heute erklären, das wissen nicht mehr alle. Ja, das ist mit Lehrplan 21, ist das alles nicht mehr so ganz klar, ja, wie das geht. Aber eben, so ist das, wir sind Söhne der Menschen. Und für uns sind beide wichtig. Die Mutter ist ganz wichtig und der Vater ist ganz wichtig. Aber der Herr Jesus wurde von einer Jungfrau geboren. Wie das Jesaja schon vorausgesagt hat, Jesaja 7, Vers 14, dass die Jungfrau, und Alma meint wirklich eine Jungfrau, nicht eine junge Frau. Und das wäre ja auch kein Wunderzeichen. Ich war Gott sagt, ich werde euch ein Wunderzeichen geben, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Ja, also, wenn jemand sagt, das ist ein Wunderzeichen, wenn im Spital ein Kind geboren wird. Nein, natürlich, es ist jedes Mal ein Wunder, dass überhaupt Menschen geboren werden, aber es ist nicht ein Zeichen, ein Wunderzeichen. Ein Wunderzeichen, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Der Herr Jesus stammt als Mensch von der Jungfrau Maria ab, aber ohne Vater, und darum ist er der Sohn des Menschen. Das ist ein einzigartiger Titel. Das ist der Messias. Und jetzt eben, Daniel hat immer runtergeblickt im Traum auf das Weltmeer, das sich so wild bewegt, und dann kommt ein schreckliches Tier, eine Bestie nach der anderen rauf, und dann schaut er hinauf, ja, ich schaue den Gesichtern der Nacht und siehe mit den Wolken des Himmels. Jetzt schaut er hinauf und dann sieht er eben nicht mehr eine Bestie, sondern den Sohn des Menschen. Der Herr Jesus, der so ganz anders regieren wird in Gerechtigkeit, wenn er kommen wird vom Himmel, dann wird diese Zeiten der Geschichte von Blut, Tränen und Ungerechtigkeit wird vorbei sein. Er wird eine gerechte Herrschaft bringen. Das wird wirklich menschlich sein. Humanistisch ist nicht menschlich. Das führt uns ja von Gott weg. Aber der Jesus wird wirklich menschlich regieren, weil es um die Herrschaft Gottes geht. Ja, da schaut er also hinauf und sieht den Menschensohn. Und dann sehen wir, er kommt zu dem Alten an Tagen. Also dieser Mensch auf den Wolken kommt vor Gott und wurde vor denselben gebracht. Und dann bekommt er als Mensch Herrschaft, Herrlichkeit, Königtum über die ganze Welt. Und alle Sprachen werden ihm dienen. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen, und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Der Jesus wird 1000 Jahre regieren. Ja, aber dann ist er auch mal fertig. Ja. Also das ist nicht erfüllt. Ewige Herrschaft mit dem 1000-jährigen Reich. Und natürlich, ich habe das auf dem Skript auch aufgeführt, bei Vers 14, der Herr Jesus wird bei seiner Wiederkunft das 1000-jährige Reich aufrichten. Seine Herrschaft wird darüber hinaus in alle Ewigkeit weiter dauern. Das hat schon der Engel Gabriel in Lukas 1, 33 gesagt, dass der Herr Jesus auf dem Thron Davids regieren wird, aber in Ewigkeit. Nicht nur im 1000-jährigen Reich. Und 2. Petrus 1, Vers 11 sagt uns auch ganz klar, dass wir eingeführt werden in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Das heißt also, über das 1000-jährige Reich, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde macht, wird der Herr Jesus in alle Ewigkeit regieren. Und das geht auch hervor aus Offenbarung 22, Vers 5. Also da wird eigentlich über das 1000-jährige Reich bis in alle Ewigkeit geblickt, hier in Vers 14. Ja, jetzt haben wir da einen schönen Einschnitt gefunden. Und dann nach der Pause fahren wir an dieser Stelle weiter. Wir sind stehen geblieben in Daniel 7, diese schönen Verse 13 und 14 über die Wiederkunft des Herrn Jesus. Ich möchte nochmals betonen, dieses Kapitel ist in Aramäisch verfasst. Also alles ab Daniel 2, Vers 4 bis zum Schluss von Kapitel 7 ist in diesem Buch original auf Aramäisch geschrieben. Und zwar in dem Dialekt, der zur Zeit von Nebukadnezar und dann am Anfang des Persischen Reiches als Weltsprache gebräuchlich war. Also diese Kapitel haben im Zentrum der Prophetie die Völkerwelt. Und darum wurde diese Sprache gewählt, eben die damalige Weltsprache, das Englisch von damals. Es gibt auch im Buch Esra gewisse Abschnitte, die aramäisch sind, ein Vers in Jeremia, Also insgesamt etwa so die Größenordnung von 10 Kapiteln. Und als junger Mann habe ich mir gesagt, dann möchte ich auch Aramäisch lernen, damit ich diese 10 Kapitel studieren kann. Aber glücklicherweise, das Aramäisch, das habe ich dann gesehen, war mir dann auch sonst noch nützlich, denn damit hat man dann auch die Türe offen für die aramäischen Targumim, also die späteren jüdischen Übersetzungen des Alten Testaments auf Aramäisch. Man hat auch Zugang dann zu den Abschnitten im Talmud, die aramäisch sind. Also es lohnt sich dann auch für mehr. Aber die erste Absicht war wirklich diese 10 Kapitel auf Aramäisch. Damit man mal eine Sprachprobe gehört hat, lese ich diese Verse mal auf Aramäisch vor. Einfach, damit man mal hört, wie das klingt. Übrigens, Sohn des Menschen heißt auf Aramäisch eben nicht Ben Adam, wie auf Hebräisch, sondern Bar Enash. Also damit man so ein paar Wörter wieder wahrnimmt. Oder Herrschaft heißt Scholtan. Sultan ist damit übrigens verwandt. Und was soll ich noch sagen? Malchut heißt Königreich. Ja, dann lese ich mal vor. Da, wo es beginnt, ich schaute in Gesichten der Nacht. Chase havet bechesvei leilya. Va'aru im ananei shemaya kevar enash. Ate have. Ve'at atik yomaya meta. Ukedamohi hakrevuhi. Ve'le yehiv sholtan. Vikar umalchu, vechol amemaya umaya ve lishana ya le yiflechun. Sholtanei, sholtan alam, di la yede, umalchute di la titchabal. Bis dahin. Also, einfach damit man es mal gehört hat. Es ist eigentlich als Sprache eng verwandt mit Hebräisch. Aber es ist eine andere Sprache, es ist nicht ein Dialekt. Das war übrigens ein Prüfungstext bei der mündlichen Aramäischprüfung. Also, jetzt gehen wir weiter in Vers 15. Da habe ich auf dem Skript dazu geschrieben, Daniel ist ergriffen von Gottes prophetischer Botschaft. Mir, Daniel, ward mein Geist in mir tief ergriffen und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Eine ganz wichtige Sache, es zeigt, Prophetie ist nicht einfach ein Steckenpferd für Leute, die so ein bisschen das interessant finden, sondern es geht um die Realität des Lebens und dieser Welt. Und wenn wir sehen, wie Gott auch Gerichte bringt über diese Welt, das muss uns bewegen. Das darf uns nicht gleich sein. Und darum ist auch das Studium der Prophetie auch sehr wichtig, auch als Ansporn für die Mission und für das Evangelisieren, für das Zeugnis geben. Wir sehen, Daniel, der war ganz ergriffen von diesen Dingen, was er da hörte, obwohl er viel früher lebte. Und wir leben jetzt so in diesen Entwicklungen des Endes drin. Vers 16. Daniel war nicht alles klar. Und darum stellt er da im Traum Fragen. Das entspricht ganz 1. Petrus 1, Verse 10 bis 12, wo Petrus erklärt, dass die Propheten des Alten Testaments nachforschten und fragten, weil ihnen die Dinge, die sie bezeugen mussten, prophetisch, nicht einfach alles, da war nicht alles klar. Und so haben sie darüber nachgedacht, haben geforscht, wie hängt das genau zusammen und auf welche Zeiten und Zeitpunkte bezieht sich das? Das ist oft das Schwierige in der Prophetie. Die richtige Zuordnung. Aber Daniel hat den Wunsch, mehr zu wissen. Und dann will er da Klarheit, um die Deutung eben besser zu verstehen. Und es gibt heute Leute, die sagen, ja gut, das kann man ja sowieso nicht recht verstehen und warum soll man sich da... Ja, wie bitte? Das würde ja bedeuten, dass Gott uns zwar etwas sagt, aber eigentlich kann er uns doch nicht erklären, was es bedeutet. Also letztlich ist das ein Angriff auf Gott, der sich nicht klar eben uns mitteilen könnte. Aber wir müssen uns im Klaren sein, das, was Gott uns gesagt hat in seinem Wort, da sollen wir uns auch darum bemühen, um im Verständnis Fortschritte zu machen. Und er will uns ja erklären, aber schrittweise, so wie Daniel auch schrittweise Klarheit bekam. Aber sehen wir, Daniel war nicht in einem Rauschzustand. Er konnte klar und scharf denken. Und da muss man doch den Gegensatz zu heidnischen, dämonischen Visionen klar betonen. Er ist völlig klar, überlegt sich und will das zuordnen und will Klarheit haben. So spricht Gott zu den Propheten. Vers 17. Diese Tiere weisen auf vier mächtige Herrscher von Weltreichen hin. Das habe ich schon erklärt, eben auf diese vier Könige, die immer am Anfang von jedem Reich stehen. Können wir gleich zu Vers 18 gehen? Die Heiligen der höchsten Örter werden da erwähnt. In mehreren Versen, 18, 21, 22, 27, dann wieder ein ähnlicher Ausdruck in Kapitel 8, Vers 10. Das sind die Gläubigen aus Israel. Und Israel hat ja auch den Auftrag, schließlich das führende Volk auf Erden zu werden. Und so wird dieses Volk genannt, die Heiligen der höchsten Örter. Die höchsten Örter, das ist ein Ausdruck für den Himmel. Für den Ort, wo Gott regiert. Die Heiligen der höchsten Örter sind also die aus dem Volk Israel, die verbunden sind mit dem Gott des Himmels, der die ganze Geschichte leitet und regiert. Ich lese Vers 18. Aber die Heiligen der höchsten Örter werden das Reich empfangen und werden das Reich besitzen bis in Ewigkeit. Ja, bis in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Also hier wird klar gemacht, Israel wird wirklich die Weltherrschaft kriegen im Plan Gottes. Das hat nichts zu tun mit Verschwörung, sondern mit dem Plan Gottes. Aber Israel hat eben durch Untreue die Herrschaft verloren. Darum hat Gott den Königen des Hauses Juda, des Hauses Davids, ein Ende gesetzt mit der babylonischen Gefangenschaft. Und dann wurde die Herrschaft, die Weltherrschaft, den heidnischen Nationen übergeben. Aber es wird ändern. Wenn das Reich Gottes kommt, wenn der Herr Jesus, der Sohn des Menschen, erscheint, dann wird das alles ändern und dann wird Israel die Weltherrschaft kriegen als höchstes Volk hier auf Erden. Verse 19 und 20. Darauf begehrte ich Gewissheit über das vierte Tier, welches von allen anderen verschieden war, sehr schrecklich, dessen Zähne von Eisen und dessen Klauen von Erz waren, welches fraß, zermalmte und was übrig blieb, mit seinen Füßen zertrat. Zuerst dieser Vers. Da wird gesagt, das vierte Tier hat Zähne von Eisen. Das überrascht nicht so sehr. Wir wissen ja vielleicht noch aus dem parallelen Traum in Daniel 2 mit der Statue und den vier Teilen. Der vierte Teil, die Beine und Füße, die auf das Römische Reich hinweisen, bestehen aus Eisen. Das ist auch hier wieder Zähne von Eisen. Aber die Klauen sind aus Erz. Erz bedeutet Kupfererz in der Bibel. Also Kupfererz, und das war ja das Metall, das typisch war für das medopersische Weltreich. Ich war die Statue bestand aus Kopf von Gold, das babylonische Reich. Dann Medopersien, die beiden Arme und die Brust aus Silber und das dritte Reich aus Kupfererz, das war das Bauch und Lenden, das griechische Reich von Alexander und eben dann die Beine und Füße aus Eisen, das römische Reich. Jetzt ist es so, also Kupfererz weist hin auf das dritte Reich in dieser Abfolge, auf das griechische Reich. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass Rom ganz wesentlich die griechische Kultur übernommen hatte. Wenn wir von der römischen Kultur sprechen, in philosophischer Hinsicht, politisch und so weiter, religiös, das war alles wesentlich eine Übernahme der alten Griechen. Und darum hat überhaupt das Denken der alten Griechen auch die europäische Kultur bis zum heutigen Tag ganz wesentlich geprägt. Übrigens auch ganz besonders durch die Philosophen Plato und Aristoteles. Man kann sogar sagen, die ersten 1000 Jahre der letzten 2000 Jahren waren gekennzeichnet durch die Philosophie von Plato und dann die nächsten 1000 Jahre durch die Philosophie von Aristoteles. Aber das ist nicht unser Thema. Nur um zu sagen, dass eben dieser Hinweis auf diese Klauen von Erz, das zeigt eben das griechische Erbe in diesem vierten Reich. Und dann lese ich weiter, Vers 20, und über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, welches emporstieg und vor welchem 3 abfielen. Und das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Dinge redete, und sein Aussehen war größer als das seiner Genossen. Das haben wir bereits behandelt, diese 10 Hörner. Wir zeichnen das 10er Gremium vor der Diktatur, Offenbarung 17, 12. Man beachte nochmals das angedeutete Subsidiaritätsprinzip. Und dann das kleine Horn wird zum totalen Herrscher. Das ist dann die nächste Entwicklung in diesem Reich. Dann kommt Vers 21. Ich sah, wie dieses Horn Krieg wider die Heiligen führte und sie besiegte. Bis der Alte an Tagen kam und das Gericht den Heiligen der höchsten Örter gegeben wurde. Und die Zeit kam, da die Heiligen das Reich in Besitz nehmen. Nun ist es so, dieser Krieg gegen die Heiligen in Israel, das scheint jetzt ein bisschen verwirrend. Jetzt habe ich doch lange und ausführlich erklärt, der kommende Diktator Europas wird ein Freund sein des Herrschers in Israel, des Antichristen. Aber hier steht, er führt Krieg wider die Heiligen der höchsten Örter. Ja, Israel wird sich spalten. Und zwar ist es ja so, nach der Entrückung der Gemeinde wird in Israel eine Erweckung stattfinden. Ein Überrest wird zum Glauben kommen. Das sind zunächst 144.000. Die werden in Offenbarung 7 beschrieben. Aber diese Erweckung wird dann weitergehen. In den letzten 3,5 Jahren von diesen 7 Jahren des Bündnisses, gerade vor der Wiederkunft des Herrn Jesus, in den zweiten 3,5 Jahren in der großen Drangsalszeit, wird schließlich ein Drittel von Israel zum Glauben kommen. In der größten Not, so sagt das Sacharja 13, Vers 8. Und nun, der Antichrist wird ein Feind sein des gläubigen Überrestes aus Israel. Und damit natürlich auch sein Kollege des Römischen Reiches. Und gegen die wird vorgegangen werden. Es erstaunt ja, wenn man sagt, ja, die Prophetie macht deutlich, das Römische Reich, der Westen, Europa, wird sich mit Israel verbünden für 7 Jahre. Das haben wir in Daniel 9, 27 gelesen. Er, der kommende Fürst, wird einen festen Bund mit den vielen, mit der Masse des jüdischen Volkes, schließen für eine Jahrwoche. Ja, aber der Westen ist doch antisemitisch und anti-israelisch. Ja, natürlich ist er das. Aber wir müssen mal schauen, wie das war so in der Vergangenheit. Wenn in Israel ein Ministerpräsident an der Macht war, der irgendwie betonte die Bedeutung der Bibel und die Ansprüche Israels aufgrund der Bibel, dann war er verhasst. Das waren Leute wie Shamir, Sharon und so weiter. Die waren einfach verhasst. Aber wenn einer ein wirklich säkularer Mann war, wie Rabbin, dann wurde er geliebt. Ich weiß, es gibt zwei Haltungen zu Israel. Wenn Israel säkular ist, wenn Israel eben antibiblisch und antigöttlich ist, dann wird das geliebt und unterstützt vom Westen. Aber sobald es darum geht, um Bibel und die Bibel betonen und die biblische Prophetie, dann wird alles abgelehnt. Und so müssen wir sehen, dass Europa hat zwei Gesichter im Blick auf Israel. Freundschaft zu dem, was gottlos ist in Israel, und Ablehnung zu dem, was irgendwie einen biblischen Bezug hat. Das ist der Punkt. Und eben der Überrest, der wird unter Druck kommen. Und jetzt gibt es manche Stellen, gerade in den Psalmen, wo wir den Überrest hören, wie er betet, unter der Verfolgung des Antichristen. Man lese mal für sich Psalm 9 und Psalm 10, wo immer gesprochen wird über den Gesetzlosen, der sein schreckliches Werk tut unter den Treuen in Israel. Wir können mal ganz kurz aufschlagen. Die Psalmen sind hier ganz wesentlich prophetisch. Wenn wir sie auch auf uns anwenden, das ist richtig und gut so. Aber dabei sollen wir nicht den prophetischen Aspekt vergessen. Zum Beispiel Psalm 10, Vers 1. Da betet der Überrest nach der Entrückung: Warum, Herr, stehst du fern, verbirgst dich in Zeiten der Drangsal? Ja, wenn die große Drangsal kommt. In seinem Hochmut verfolgt der Gesetzlose hitzig den Elenden. Sie werden erhascht, werden in den Anschlägen, die sie ersonnen haben. Denn der Gesetzlose rühmt sich des Gelüstes seiner Seele und er segnet den Habsüchtigen. Er verachtet den Herrn. Nicht wahr? Der Antichrist wird in 2. Thessalonicher 2 erwähnt und er wird dort genannt der Gesetzlose, der sich in den Tempel Gottes setzen wird und sagen wird, er sei Gott. Und er wird Zeichen und Wunder tun. Das ist eben der Antichrist aus Israel. Aber der hasst die Gläubigen. Er hasst den Gott der Bibel. Der nächste Vers. Der Gesetzlose spricht nach seinem Hochmut. Er wird nicht nachforschen. Alles in den Gedanken sind, es ist kein Gott. Ja, er stellt sich an die Stelle Gottes. Und so weiter. Dann möchte ich noch erwähnen, Psalm 12. Nein, Psalm 11 meine ich doch. Und zwar, bei mir ist das Vers 3, je nach Bibelausgabe Vers 4. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Also wenn alle Grundlagen des Rechts und der göttlichen Ordnung über den Haufen geworfen werden, und das wird der Antichrist tun, er wird den Höhepunkt des Abfalls bringen im Judentum und im Christentum. Und da werden alle Grundpfeiler, das wird alles heute vorbereitet, nicht wahr? Bis hin zu Lehrplan 21, wo sogar die Schöpfungsordnung auf den Kopf gedreht werden soll. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Und dann heißt es, der Herr ist in seinem heiligen Palast. Der Herr in den Himmeln ist sein Thron. Seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder. Und dann steht in Psalm 12, im nächsten Psalm, bei mir ist es Vers 5, vielleicht ist es bei Ihnen Vers 6, da spricht Gott, wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen, will ich nun aufstehen, spricht der Herr. Ich will in Sicherheit stellen den, der danach schmachtet. Gott wird aufstehen von seinem Thron und dann in diese Welt kommen. Das ist der Herr Jesus, der im Himmel zu Rechten Gottes sitzt. Er wird aufstehen und wird dann eingreifen und den Überrest Israels aus aller Not schließlich befreien. Also, wir sehen ganz klar, der kommende Diktator des Römischen Reiches, der Antichrist, sie werden die Treuen verfolgen, Krieg führen gegen die Heiligen. Und so werden viele als Märtyrer sterben in dieser Zeit. Und gerade in Offenbarung 15 sehen wir solche Märtyrer dann im Himmel, nachdem sie hier auf Erden getötet werden. Jetzt gehen wir weiter zu Vers 22. Da haben wir bereits gelesen, also er wird Krieg führen wie die Heiligen, sie besiegen, bis der Alte an Tagen kommt. Dieses göttliche Bis ist ganz wichtig. Ich habe hier eine ganze Reihe von Stellen aufgeführt im Skript, wo auch ein solches Bis vorkommt. Das zeigt, es gibt eine bestimmte Frist und dann wird der Herr eingreifen und Dinge ändern. Zum Beispiel in Matthäus 23, 39 sagt der Herr Jesus als von seinem Volk verworfen, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sagen werdet, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Der Herr Jesus wurde von der Masse seines Volkes verworfen und er sagt, jetzt gehe ich weg. Aber eines Tages werde ich wiederkommen. Und dann wird der gläubige Überrest, dieser Drittel, ihn schließlich willkommen heißen und sagen, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Aber eben bis. Diese ganze Zeit von 2000 Jahren liegt dazwischen. Und dann habe ich hingefügt noch Lukas 21, Vers 24. Da wird gesagt, Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Die Zeiten der Nationen, das sind die Zeiten dieser vier Weltreiche. Und dann, wenn der Herr Jesus dann schließlich kommen wird als König, dann wird diese Zeit fertig sein. Bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Oder ich habe weiter auf Römer 11, 25 hingewiesen, wo Paulus sagt, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Und dann wird aber gesagt, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist und dann wird ganz Israel gerettet werden. Bis die Vollzahl der Nationen, das heißt, die Zeit der Gemeinde hier auf Erden ist die Zeit, in der sich Millionen von Menschen aus allen Völkern bekehrt haben. Und Gott hat eine ganz bestimmte Zahl festgelegt und dann geschieht die Entrückung. Und dann nimmt Gott wieder den Faden mit Israel ganz auf. Bis die Vollzahl eingegangen ist und dann wird ganz Israel gerettet werden. Ja, aber jetzt habe ich gemeint, fragt jemand, nur ein Überrest wird gerettet werden. Ja, so steht das in Römer 9. Wenn die Zahl der Kinder Israel wäre wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird errettet werden. Aber in Römer 11 steht, ganz Israel wird gerettet werden. Das erklärt sich so. Es wird letztlich in der großen Drangsal nach Sacharja 13, 8 so kommen. Zwei Drittel der Bevölkerung in Israel wird umkommen in der großen Drangsal. Und dieser eine Drittel, der überlebt, der bekehrt sich. Und dann wird der Drittel das Ganze sein. So erklärt sich das, ganz Israel. Aber eben, es geht mir um das Wort Bis. Und ich habe noch mehr Stellen hingefügt. Und es gibt auch noch mehr. Immer dieses göttliche Bis. Das ist die Hoffnung des Gläubigen. Es bleibt nicht so. Es kommt der Zeitpunkt, da kommt die Wende. Nach Gottes Plan. Der Diktator kann, habe ich geschrieben im Skript, nur toben, bis die Zeit für ihn abgelaufen ist. Ja, bis der Alte an Tagen kommt. Danach wird Gott als Richter kommen. Israel wird einen Platz im Gericht erhalten und auch die Weltherrschaft. Eben wie hier steht, bis der Alte an Tagen kam und das Gericht den Heiligen der höchsten Örter gegeben wurde. Und die Zeit kam, da die Heiligen das Reich in Besitz nehmen. Also Israel wird dann auch eben einen Platz haben als Volk, das andere Völker zur Rechenschaft zieht, richterlich. Vers 23. Er sprach also, das vierte Tier, ein viertes Königreich wird auf Erden sein, welches von allen Königreichen verschieden sein wird. Und es wird die ganze Erde verzehren und es wird verzehren und sie zertreten und sie zermalmen. Da habe ich nochmals darauf hingewiesen im Skript, das vierte Reich wird mächtiger werden als alle anderen und weltweit Macht ausüben. Das wird auch so klar gemacht in Offenbarung 13, Vers 7. Aber wichtig ist, das ist nicht eine Welteinheitsregierung. Das ist auch so ein verbreiteter Prophetiefehler. Oft wird gesagt, wenn das Tier kommt, dieser Diktator, wird er die ganze Welt regieren, als ein Reich. Das stimmt nicht. Natürlich wird er als führender Mann Einfluss haben über die ganze Welt und auch wirtschaftlich alles unter Druck setzen können. Auch mit diesem ganzen neuen Zahlungssystem. Das geht ja von da aus. Aber die Bibel macht klar, das sind verschiedene Blöcke. Zum Beispiel, in der Prophetie finden wir große Ausführungen über die Teile der Welt, die heute muslimisch sind. Und all die arabischen Völker unter den Namen Ägypten, Libyen, Sudan, Ammon, Moab und Edom, Jordanien, dann Syrien, Assur, Nordirak, Babylonien, Südirak und so weiter und so fort. Die spielen alle eine große Rolle in der Endzeitprophetie. Aber das ist ein Block für sich. Und dann finden wir in Offenbarung 16 zum Beispiel auch die Könige von Sonnenaufgang, von jenseits des Gebietes des Euphrats, östlich. Ja, die werden auch eingreifen. Und so sehen wir, das sind ganz viele Blöcke und das muss es geben, denn die werden ja aufeinander knallen. Sonst gäbe es ja gar keine große Drangsal. Ja, wenn ein Reich ist und ein böser Mann alles regiert und der hat alle Macht, dann kann er die Leute im Zaun halten. Ja, so wie die Diktatoren in den verschiedenen Gebieten der ehemaligen Sowjetunion. Da war Ruhe. Und erst als die weg waren, dann schlugen die sich einander die Köpfe ein. Ja, solange Tito da war. Ja, da gab es Jugoslawien und die Leute hier dachten, alle sind Jugoslawen. Und als er weg war, haben sie gemerkt, oh nein, da gibt es Kroaten und dann gibt es noch Albaner und dann gibt es noch Bosnien und ganz kompliziert. Alles schön ruhig gehalten. Aber es wird eben so sein, das sind verschiedene Blöcke und die knallen aufeinander. Und das wird den letzten Weltkrieg geben in der großen Drangsal, in den letzten 3,5 Jahren vor dem Wiederkommen des Herrn Jesus. Das muss so sein. Aber wir müssen wissen, hinter all diesen Blöcken steckt der gleiche Satan, den der Herr Jesus in Johannes 8 nennt, der Menschenmörder von Anfang. Er hasst alle Menschen. Auch die, die ihm dienen, die hasst er auch. Er will sie alle vernichten. Also das ist sehr wichtig, dass man das versteht. Dieser Einfluss ist zwar weltweit, aber es ist nicht ein Reich. Vers 24. Zuerst wird sich also ein Zehnergremium bilden, das haben wir gesehen. Danach wird der Diktator kommen und das wird alles ändern. Er wird die totale Kontrolle bringen. Vers 25. Er wird ein Gotteslästerer sein. Das sagt auch Offenbarung 13, 1 und 5. Und sehen wir, all diese Gesetze heute, die darauf hinlaufen, dass auch Gotteslästerung in Literatur und Film eben toleriert wird und nicht mehr gesetzlich geahndet wird wie früher, das ist alles eine Vorbereitung dieser Zeit der Gotteslästerung. Also er kämpft gegen den Überrest Israels. Wie gesagt, es wird Märtyrer geben, wie Offenbarung 6, 9 bis 11 und 15, 2 bis 4 uns neutestamentlich auch erklären. Er wird die jüdischen Feste und Opfer stoppen. Nicht wahr? Vers 25. Er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern und sie werden eine Zeit und Zeit nur eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Diese Zeiten und Gesetz meint eben die biblischen Feste. Er hasst alles, was biblisch ist. Und darum wird er, das haben wir in Daniel 9, Vers 27 gelesen, zur Hälfte der Jahrwoche, also nach 3,5 Jahren, wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Nun, das macht natürlich klar, dass dann ein dritter Tempel wieder steht in Israel. Man wieder opfern wird. Und das wird ja alles seit Jahrzehnten vorbereitet. Ich habe ja erklärt, schon wiederholt, an Bibelstudentagen, da sind unzählige Tempelgeräte, alle schon bereit für den Gebrauch im dritten Tempel. Und man wartet auf den Moment, wo man den dritten Tempel wieder aufrichten kann. Und jetzt sind auch die Altarsteine für den Brandopferaltar bereitgestellt. Ich habe das gesehen. Und nicht weit weg vom Tempelberg. Also sobald irgendetwas frei wird, gehen die Steine rüber. Also nicht von selbst, aber ein paar Leute tragen die rüber. Dann werden die aufgeschichtet, kann man sofort opfern. Noch bevor das Tempelhaus gebaut ist. Wie damals bei Esra. Die kamen zurück aus Babylon, Esra 3, zuerst haben wir den Brandopferaltar aufgerichtet, sofort geopfert, noch bevor das Tempelhaus im nächsten Jahr dann gebaut wurde. Aber eben nach 3,5 Jahren wird das gestoppt. Und wie geht das? Der Antichrist wird nach 2 Thessalonicher 2 sich in das Tempelhaus setzen und sagen, er sei Gott. Also er wird sich quasi ausgeben, ich bin der Mann von Psalm 110. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege deine Feinde zum Schemel deiner Füßen. Er wird also ins Allerheiligste gehen, sich dorthin setzen und sagen, ich sitze auf dem Thron Gottes jetzt, wie der Messias. Und zweitens wird der Antichrist dieses Götzenbild, das sprechen wird, das wird er auf dem Tempelplatz aufstellen. Und darum sagt der Herr Jesus in Matthäus 24, in der Endzeitrede, in Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von welchem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Matthäus fügt hinzu, wer es liest, der beachte es, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen. Muss ich erklären, das Wort Gräuel wird in der Bibel sehr oft verwendet für Götzen. Also, der Antichrist wird ein Götzenbild auf dem Tempelplatz sichtbar für die Leute aufstellen. Und dann wird der gläubige Überrest, die 144.000, das sehen und dann wissen sie, jetzt müssen wir auf die Berge fliehen. Und dann nach Jesaja 16 rüber nach Moab gehen, nach Jordanien. Dort wird Gott sie versorgen für 3,5 Jahre. Und der Jesus sagt dann, dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen, wer auf dem Dach ist, nicht hinabsteige, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, nicht zurückkehre, um sein Kleid zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Sehr schwierig zu fliehen, wenn man schwanger ist. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe. Sehr beschwerlich, wenn dann auf den Bergen Schnee ist. Noch am Schabbat. Auch schwierig, wenn keine öffentlichen Fahrzeuge da sind. Denn alsdann wird große Drangsal sein, dergleichen von Anfang der Welt bis jetzthin nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, nämlich auf 3,5 Jahre, von Gott so festgelegt, so würde kein Fleisch gerettet werden. Da steht nicht keine Seele, sondern kein Fleisch gerettet werden. Das heißt, alle Menschen würden umkommen. Wenn mehr als 3,5 Jahre zur Verfügung stünden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Ja, das bezieht sich darauf. Und sehen wir, in Daniel 7 haben wir gelesen, Vers 25, er wird darauf sinnen, Zeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Was bedeutet das? Da hilft, wenn man weiß, Aramäisch, Idan heißt Zeit, aber auch Jahr. Eine Zeit ist ein Jahr. Zeiten, das kann man Aramäisch lesen als Idin, Zeiten, oder Idayin, das heißt Doppelzeit. Doppeljahr und dann halbe Zeit, das ist ein halbes Jahr. Zusammen gibt es 3,5 Jahre. Ja, eben. Nach 3,5 Jahren wird der Tempel verunreinigt werden. Das ist auch wieder wichtig. Auch ein Fehler, der oft gemacht wird in der Prophetie. Der dritte Tempel wird von Gott anerkannt werden. Denn in 2. Thessalonicher 2 wird er genannt der Tempel Gottes. Und der Antichrist wird ein Feind sein des Überrestes und auch des dritten Tempels. Und darum wird er durch sein Götzenbild den Tempel verunreinigen, so dass man dann nicht mehr opfern kann. Dadurch werden die Opfer gestoppt werden. Und dann wissen die Gläubigen, und jetzt müssen wir fliehen, jetzt beginnt die große Drangsal. Aber die Masse in Israel wird diesen schrecklichen Antichristen akzeptieren und darum als Strafe Gottes für die Annahme des Antichristen anstelle des wahren Christus wird die große Drangsal über Israel und auch die Welt kommen. Aber sehen wir, das geht alles ganz genau auf. Und diese 3,5 Jahre, die werden in der Prophetie wiederholt erwähnt, bis in die Offenbarung. Und dann Vers 26 erklärt, dass Israel dann aber die Herrschaft über alle Königreiche der Welt bekommen wird, wenn der Herr Jesus erscheint. Und wieder in Vers 28, das Wort Gottes ergriff Daniel bis in die Tiefe seiner Person. Er schreibt dann, bis hierher das Ende der Sache mich, Daniel, ängstigte. Ängstigten meine Gedanken sehr und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir und ich bewahrte die Sache in meinem Herzen. Aber schön, sehen wir, er hat zwar nicht alles verstanden, aber er ist ergriffen und das bewegt ihn so. Das ist nicht einfach Theorie. Und er bewahrt das Wort im Herzen, so wie das später von Maria geschrieben ist, in Lukas 2, 19 und 51. Sie hat viele Dinge, die ganz in der Frühzeit, als der Herr Jesus noch ein Kind war, nicht verstanden. Aber sie hat sie im Herzen verwahrt. Und da sehen wir, das Herz kann oft mehr aus dem Wort Gottes irgendwie aufnehmen und erfassen, als was wir gerade wirklich völlig begreifen und durchschauen. Und das ist auch so bei Daniel. Er bewahrt die Sache im Herzen. Das ist so wichtig bei der Prophetie. Sobald das nur ein Steckenpferd ist, dann verliert es so seinen Wert. Das muss unsere Herzen ergreifen und letztlich der Gedanke eben, der Herr Jesus wird wiederkommen. Er, der so abgelehnt und geschmäht wird in dieser Gesellschaft, er wird einmal das letzte Wort sprechen. Oder so wie Hiob in seiner Not schließlich plötzlich wieder ein Hoch hat und sagt in Hiob 19, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Das heißt, er wird hier auf dieser Erde das letzte Wort sprechen. Und so ist das ein wunderbarer Ausblick, eben der Menschensohn, er wird kommen. Und wir dürfen wissen, uns Gläubige, ja, und wir werden ihn begleiten. Wir werden all diese Herrlichkeit mit ihm teilen, wenn er einmal anerkannt werden muss von dieser Welt. Jetzt sind wir verworfen und wir stellen uns zu dem verworfenen König. Aber dann werden sie ihn anerkennen müssen und dann dürfen wir auch seine Herrlichkeit teilen. Es ist so wie bei David. Er war lange der verworfene König, aber es gab die Treuen, die sich ihm angeschlossen haben. Oft waren es Leute, die hatten riesige Probleme. Aber die wussten, der Sohn Isais, der kann uns helfen. Und sie haben die Verwerfung mit ihm geteilt, aber dann, als er schließlich König wurde, dann haben sie die Ministerposten bekommen. Ja? Wenn wir mitleiden, dann werden wir auch mitherrschen, sagt das Neue Testament. Ja, jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 8. Nun wechselt die Sprache wieder auf Hebräisch. Und zwar, ab jetzt befindet sich wieder Israel im Zentrum der Prophetie. Und darum wird die Sprache Israels wieder verwendet. 8 Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach demjenigen, welches mir im Anfang erschienen war. Drittes Jahr Belsazars, das ist 547 vor Christus. In der babylonischen Gefangenschaft noch. Vers 2. Und ich sah im Gesicht, und es geschah, als ich sah, da war ich in der Burg Susan, welche in der Landschaft Elam ist. Und ich sah im Gesicht, und ich war am Fluss Ulai. Interessant, ist immer noch die babylonische Zeit. Susa war schon seit dem 3. Jahrtausend vor Christus eine ganz wichtige Stadt der Elamiter, ein persisches Volk. Und das kam allerdings unter Fremdherrschaft der Babylonier. Aber später, nach dieser Zeit von Daniel 8, wurde Susa zur Winterresidenz der persischen Könige, als sie das Weltreich hatten. Also, dieser Vers macht schon mal klar, versteht gut, jetzt hier in diesem Kapitel geht es nun ganz besonders um, nicht mehr um Babylon, sondern um das nächste Reich, Medo-Persien. Das zweite Reich nach Daniel 7. Vers 3. Und ich erhob meine Augen und sah, und siehe, ein Widder stand vor dem Fluss. Der hatte zwei Hörner. Und die zwei Hörner waren hoch, und das eine war höher als das andere, und das höhere stieg zuletzt empor. Ja, was bedeutet jetzt das? Nun, kein Problem. 8, Vers 20 erklärt. Der Widder mit den zwei Hörnern, welchen du gesehen hast, sind die Könige von Medien und Persien. Und Vers 21 erklärt, nachher kommt ein Ziegenbock, und der zotige Ziegenbock ist der König von Griechenland. Und das große Horn, das zwischen seinen Augen war, ist der erste König. So, alles geklärt. Der Widder ist Medo-Persien. Jetzt müssen wir uns vorstellen, Daniel ist in Susa, er schaut über den Fluss Ulai und sieht auf der Ostseite den Widder. Ja, von Osten her kam dann das persische Weltreich und rückte vor und eroberte Babylonien. Und jetzt wird's spannend. Jetzt wird da gesagt, der Widder hat zwei Hörner. Das ist ja normal so, ja? Hörner sind ein Bild von Macht. Das Medo-Persische Reich war ein Doppelreich, bestehend aus den Persern und den Medern. Das sind die zwei Hörner. Aber ein Horn war höher als das andere. Und tatsächlich, im Medo-Persischen Weltreich war immer ein Perser Oberkönig. Das begann mit Kores und dann kamen all die anderen persischen Könige. Das waren nie Meder. Darius der Meder, das war ein Unterkönig. Und der Oberkönig war Kores. Darum das eine Horn ist höher. Aber hier steht, das höhere Horn stieg erst später hoch. Ja, natürlich. Früher war das anders. Erst als die Meder und Perser zur Weltherrschaft gelangten, kamen die Perser zur Oberherrschaft und dann blieb es so. Sieh mal, wie präzis die ganzen Angaben sind. Und jetzt wird's also wirklich ganz spannend. Vers 4. Ich sah den Widder nach Westen und nach Norden und nach Süden stoßen. Und kein Tier konnte vor ihm bestehen, und niemand rettete aus seiner Hand. Und er handelte nach seinem Gutdünken und wurde groß. Ja, das ist so. Die Medo-Perser sind vorgestoßen nach Westen und haben Mesopotamien, Syrien, Kleinasien, heutige Türkei, bis Mazedonien erobert. Nach Norden sind sie auch vorgestoßen. Nach Thrakien, Armenien, bis nach Turkmenistan. Nach Süden sind sie auch vorgestoßen, über Libanon, Israel, nach Ägypten. Genau diese drei Himmelsrichtungen. Und circa zwei Jahrhunderte lang waren die Medo-Perser absolute Nummer eins. Niemand konnte vor dem Widder bestehen. Aber jetzt geht's gleich weiter. Vers 5. Und während ich Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock. Und da haben wir ja schon gelesen in 8,21. Das ist Griechenland. Und das Horn ist der erste König, Alex. Also in der Schule haben wir gelernt, Alexander der Große. Da kam ein Ziegenbock von Westen her. Natürlich von Europa her kam der. Über die ganze Erde, die ganze damals bekannte Welt. Und er berührte die Erde nicht so schnell. Wirklich schnell, der hat gleich abgehoben, wie ein Flugzeug. Und das war ja das Spezielle. In der sagenhaft kurzen Zeit von 13 Jahren überrennt Alex mit seinen 10.000 Soldaten alles über afrikanische Gebiete bis nach Zentralasien, darüber hinaus bis nach Indien. Das war sagenhaft. Wenn man nur schon die Distanzen sich überlegt, wie die da vorwärts gehen mussten. Und dann lesen wir weiter, Vers 7, über die ganze Erde, und er berührte die Erde nicht. Und der Bock hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Eben, das ist Alexander der Große. Darum heißt er der Große, weil er so ansehnlich war. 6. Und er kam bis zu dem Widder mit den zwei Hörnern, welchen ich vor dem Fluss hatte stehen sehen. Und er rammte ihn an im Grimm seiner Kraft. Und ich sah ihn bei dem Widder anlangen, und er erbitterte sich gegen ihn, und er stieß den Widder und zerbrach seine beiden Hörner. Und in dem Widder war keine Kraft, um vor ihm zu bestehen. Und er warf ihn zu Boden und zertrat ihn, und niemand rettete den Widder aus seiner Hand. So. Alexander hat das Medo-Persische Reich nach diesen 200 Jahren unangefochtener Vorherrschaft niedergetreten. Und ich habe dazu geschrieben, bei Vers 8a, Alexander wurde sehr groß. Nein, 6 bis 7, Entschuldigung, da. Die Vernichtung Medo-Persiens geschah besonders in der Schlacht bei Granikos, 334 vor Christus, dann die Schlacht bei Issos, 333, Schlacht bei Gaugamela, 331, und dann ging es noch ein paar Jahre und dann war alles erobert. Aber hier steht, dass der Ziegenbock zornig war. Warum wird das hier gesagt? Die Erklärung haben wir vielleicht im Geschichtsunterricht mal gehört. 150 Jahre früher, da haben die Perser Darius der Erste und dann sein Nachfolger Xerxes, das ist im Buch Esther, der Ahasveros, der Mann von Esther, die wollten ihr Reich noch vergrößern. Und die hätten so gern sich richtig in Europa ausgebreitet und Griechenland eingenommen. Und da haben sie diese sogenannten Perserkriege losgetreten. Das haben wir, also mindestens viele von uns haben das sicher im Geschichtsunterricht gelernt, die Perserkriege. Und gerade der Xerxes, der Mann von Esther, der hat ein Riesenheer auf die Beine gestellt, weil er so steinreich war, wie noch nie jemand vor ihm. Das wird in Esther 1 auch beschrieben, wie reich der war. Halbes Jahr lang Fest gefeiert hat und alle Leute waren gratis eingeladen. Der hat ein Riesenheer aufgestellt und dann wollte er das griechische Volk niederzwingen. Und die haben sich so mutig gewehrt, dass schließlich die Perserkriege eine Katastrophe wurden. Die Perser haben schändlich verloren, aber das hat sich bei den Griechen eingeprägt, wie tiefe Narben. Und als Alexander dann seinen Feldzug lostrat, als er 20 Jahre alt war, dann war das wesentlich ein Rachefeldzug gegen Persien, für das, was sie den Vorvätern angetan hatten. Und das entspricht genau dem, der Ziegenbock war zornig und schlug aus Zorn so auf dem Widder herum. Also sehen wir, das ist unglaublich, wie detailliert das alles beschrieben wird. Aber schauen wir mal, was nachher kommt. Ich möchte jetzt Vers 8a lesen. Und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen. Ja, das schreibe ich auf dem Skript. Alexander wurde sehr groß. Mazedonien, Griechenland, Kleinasien, Syrien, Israel, Ägypten, Mesopotamien, Persien, Afghanistan, Indien, große Teile Zentralasiens, also Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan. In Tadschikistan, im Norden gibt es einen Alexandersee. Sagen Sie, aber wieso heißt der Alexandersee? Ja, weil der Alexander bis dort nach Tadschikistan hinaufging, alles erobert. Die hat sich so ausgebreitet. Also, nochmals. Und der Ziegenbock wurde groß über die Maßen, Vers 8. Und als er stark geworden war, zerbrach das Horn. Ja? 33-jährig in Babylon. Der Mann wird krank und stirbt. Alles vorbei. Er wollte übrigens gerade noch den Turm von Babel wieder aufbauen. Und dann war Schluss. Da hat der Gott des Himmels eine Grenze gesetzt. Das Horn zerbrach. Und dann sagt der Bibeltext weiter, und vier ansehnliche Hörner wuchsen an seiner Stadt nach den vier Winden des Himmels hin. Ha, die Erfüllung ist ganz klar. Nach Alexanders Tod gab es jahrelange Bürgerkriege. Die Generäle, die Nachfolger werden wollten von Alexander, die konnten sich nicht einigen. Und so haben die sich die Köpfe eingeschlagen während Jahren. Das haben wir wahrscheinlich in der Geschichte gelernt unter dem Namen die Diadochenkriege. Das waren eben diese Kriege nach dem Tod von Alexander. Da haben sich die Generäle so bekriegt und schließlich zerfiel das Riesenreich in vier große Blöcke. Kassander bekam Mazedonien im Westen. Man muss mal wieder die Geschichtskarten herausnehmen aus der Schule, den Putzker. Das sieht man so schön, die vier Diadochenreiche. Und dann sieht man, das ist genau, wie es hier steht. Da kamen diese vier Hörner nach den vier Winden des Himmels hin. Jawohl, genau. Kassander in Mazedonien, Westen. Lysimachus, Kleinasien, Thrakien, das ragt in den Norden hinauf. Seleukus bekam Syrien, und zwar Großsyrien, das bis Indien reichte. Das ganze Gebiet über Libanon, Syrien, über Teile von der Türkei, Aserbaidschan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Afghanistan, Iran und auch Irak, das gehört alles dazu. Bis nach Indien. Und das war also der bis Osten ging, ja? Und Ptolemäus bekam das südlichste Reich Ägypten. Aber wirklich genau so, wie es hier steht. Und nun kommen wir für heute zum Schluss. Dann steht nämlich in Vers 9, und aus dem einen von ihnen kam ein kleines Horn hervor. Und es wurde ausnehmend groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. Die weitere Prophetie beschäftigt sich jetzt mit einem dieser vier Teilreiche. Und zwar mit dem Reich des Seleukus. Aus dieser Linie kam später ein Mann, der hieß Antiochus der vierte Epiphanes. Und alles, was hier in den weiteren Versen beschrieben wird, bezieht sich nun auf diesen Mann. Und warum wird das jetzt so ausführlich behandelt? Weil in dieser Zeit Israel unsäglich gelitten hat. Also sehen wir, Gott schreibt die Weltgeschichte im Voraus auf. Aber wir müssen nicht denken, dass für Gott alles gleich wichtig ist. Ganz zentral in der Weltgeschichte ist sein Volk, das Volk Israel und neutestamentlich die Gemeinde. Also so haben wir das nicht in der Schule gelernt. Nicht? Wir haben nicht Geschichte gelernt und da wurde immer dann der Fokus gerichtet auf Israel, auf die Juden oder auf die Gemeinde. Ja? Aber die Bibel lehrt uns die Geschichte so, Gott zeigt, was für ihn wichtig ist. Und das wird alles hier so vorgestellt in Daniel 8, um uns dann eben den Fokus zu richten auf die Leiden Israels unter diesem Antiochus Epiphanes im 2. Jahrhundert vor Christus, in der Zeit der Makkabäer. Das werden wir nächstes Mal dann genau anschauen und das wird so interessant sein, weil was damals geschah, war ein Vorgeschmack, was in der Endzeit mit dem Antichristen geschehen soll. Und dann geht am Schluss die Prophetie von Daniel 8 sogar noch bis in die Endzeit und wird uns sehr viel Informationen geben, wichtige Informationen über die Zukunft Syriens. Ja, die Leute fragen sich heute, was ist da mit Syrien, was passiert? Und jetzt kommen die da aus der syrischen Armee, gehen nach Irak und überrennen den Nordirak und so weiter. Jawohl, das wird uns beantwortet, was da auf uns, auf die Welt zukommt. Aber da muss man eben Daniel 8 gut studieren. Und da werden wir eine neue Person in der Prophetie kennenlernen. Wir haben den Antichristen aus Israel kennengelernt, dann seinen Freund in Europa, den kommenden Fürsten. Und jetzt werden wir diesen Herrscher kennenlernen, der dann in Daniel 11 genannt wird, der König des Nordens. Also der Herrscher über all diese Gebiete von Libanon, Syrien, über Afghanistan, Pakistan und so weiter hinweg. Alles, was heute islamisch ist, der König des Nordens. Und da wird eine ganz wichtige Rolle spielen, nebst dem Antichristen, nebst dem kommenden Diktator von Europa. Und es gibt noch mehr Personen. Aber bleiben wir mal zunächst bei diesen drei. Wir können das immer noch ergänzen. Aber um zu sehen, das ganze Szenario wird dadurch viel klarer und durchsichtiger. Und es gibt uns auch Klarheit für die Dinge, die heute geschehen. Damit man sieht, ja, die Dinge müssen ja in diese Richtung gehen, weil das auf jeden Fall noch kommen muss. Ja, wollen wir da schließen und noch zusammen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, dass du uns auch deinen Geist gegeben hast, der uns in alle Wahrheit führen will. Und Herr Jesus, hilf uns doch, dass wir, wenn wir dein Wort so studieren und auch das, was du uns enthüllst über die Zukunft, dass wir das benutzen, um auf dich zu schauen. Und dass wir uns freuen, dass du, Herr Jesus, das letzte Wort sprechen wirst mit dieser Welt. Und wir sind so glücklich, dass wir dich schon jetzt als Herrn kennen dürfen. Und so hilf uns allen, dass wir dir doch die Herrschaft auch konkret in allen Bereichen unseres Lebens geben. Hilf uns, dass wir Gebiete, wo du noch nicht wirklich Herr bist, dass wir sie doch dir ausliefern. Und dass du regieren kannst als der Friedefürst, schon jetzt in unseren Herzen. Und dass wir den friedelosen Menschen um uns herum Zeugnis geben können. Es gibt wirklich die Möglichkeit, wenn wir dein Joch, dein sanftes Joch auf uns nehmen, dass wir Ruhe finden für unsere Seelen. Danke, dass wir dich kennen, dass wir dich haben, Herr Jesus, und dass wir wissen, du kommst bald, aber schenke uns auch Eifer und Freudigkeit, um die letzten Menschen zu dir zu rufen. Vor dieser kommenden Katastrophe. Amen.